Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 214. Heute mit Felix.
OpenBSD.
Felix.
Nixos.
Markus.
Neugierde.
Und
was? Das ist kein OS.
Das ist kein Neugier-OS.
Das ist, warte, ich registriere die URL.
Und dann kannst du dir ein OS forken, genau, so wie wir das freie SSL geforkt haben, und sagen, tada, hier, fertig.
Markus,
Nixos.
Marco OS. Marco OS finde ich gut.
Das ist in Markdown geschrieben, das ist Mark OS.
Markus. Gucken, ob unser Bot noch funktioniert.
Unauthorized. Fuck.
Naja, dann kann ich es nicht mehr.
Das ist voll schade.
Ja, 14. Ausgabe sind wir heute. Und irgendjemand hat versucht, sich den Richard Stallman nochmal anzugucken und hat die richtige Webseite nicht gefunden.
Richtig, genau. Er hat nämlich gedacht, Stallman.sexy, aber es ist natürlich rms.sexy. Oh. Ich habe das jetzt nochmal verlinkt. Die Webseite ist natürlich nicht down, weil die bleibt für immer, die bleibt länger als das Internet. Da kann man sich Bridget Sermon angucken. Perfekt. Und man kann warten, kommen immer neue Bilder.
Ja, wie er auf dem Pferd
reitet. Bridget Sermon irgendwo sitzt mit seinem Laptop. Beste Sache.
Sehr schön.
Warum gibt es eigentlich so viele Bilder von ihm, wo er irgendwo sitzt mit dem Laptop?
Was meinst du, weil das, was er die ganze Zeit macht? An Emacs hacken die ganze Zeit. Ja. Egal, wo er ist.
Ah, ja.
Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft am Kernel, also nicht am Linux-Kernel, ja, sondern am richtigen
am
Kernel.
Slash Linux-Kernel.
Hurt-Kernel.
Ja. That hurts.
Nee, Emacs. Immer Emacs.
Emacs ist ja auch direkt in Emacs
gegriffen. Das ist eigentlich auch viel besser. Ist ja quasi ein Betriebssystem. Wie System D, nur dass schon alles dabei ist. Brauchst keine andere Software mehr. Ja, sehr, sehr gut.
Ja.
Er ist auch immer woanders.
Es ist auch einfach beruhigend, ihn einfach zu sehen, wie er irgendwo.
Ist voll gut. Wollen wir überhaupt noch Sendung machen? Oder?
Da ist auch einfach die Welt noch in Ordnung. Also, das ist.
Ist einfach schön. Und er ist auch immer in anderen Gegenden. Also, es ist so einfach. Manche sind exotisch.
Ja.
Sein Bauch ist immer da, seine Haare sind immer da.
Ein Wunder, dass er den Laptop nicht auf seinem Bauch abstellt. Weil den hätte
er. Sehr schön. Ja, also wenn ihr mal wieder meditieren wollt, am Istag sexy unbedingt angucken. Kommen wir zum Toten der Woche. Irgendwas bei SQLite ist kaputt.
Oh. Also, das ist ja eigentlich mein Tote der Woche.
Ja.
Weil jedes Mal, wenn sich ein Projekt entscheidet, sich einen Cock anzuschaffen, dann muss ich es als tot erklären. Und das passiert in letzter Zeit ziemlich oft.
Ja.
Und selbst
der Richard Stallman will doch das jetzt machen.
Ja. Der Richard Stallman will auch einen Cock?
Ja.
Aber der hat doch. Für was? Für was für ein Projekt? Für ein Emacs oder was?
Für GNU, glaube ich.
Wie für GNU?
Na, für sein GNU-Projekt.
Wie ist das? Was ist denn ein GNU-Projekt?
Na, das ist da, wo Nano zum Beispiel herkommt.
Nano ist was schon wieder? Benutzt das jemand?
Ja.
Nano ist die Vim-Alternative, die nichts kann.
Ah.
Ja. Das ist so ein GNU-Ding halt.
Emacs ist eine Alternative zu Vim, das verstehe ich.
Emacs ist eine Alternative zu System D.
Ich dachte, Emacs wäre eine Kaffeemaschine.
Ich bin auch raus.
Emacs kann Kaffee kochen.
Mehr von deiner Kaffee.
Emacs kann Kaffee. Emacs kann alles. Das ist ja.
Ja. Fast so wie Zombo oder
und,
Kong.
Und da ich Gegenstände immer unter dem höchsten Level, was sie können, abspeichere, ist Emacs einfach bei Kaffeemaschine gelandet.
Ich habe gedacht, es kann E-Mails verschicken und das reicht. Das ist dann quasi das höchste Level schon.
Ich finde Kaffee kochen hochwertiger als E-Mails verschicken.
Warum? Echt? Über E-Mail kannst du ja jemandem sagen, er soll dir einen Kaffee kochen.
Richtig.
E-Mails habe ich aber schon genug. Kaffee habe ich nie
das
genug.
Das ist das, was du glaubst, dass du genug E-Mail hast, aber.
Yep. Du könntest noch mehr E-Mails haben. Guck mal jetzt in dein Postfach.
Nein.
Wirst du vielleicht
1000 E-Mails.
Schreib mal deine E-Mail-Adresse ins Pad, da kommt bestimmt noch mehr E-Mails. Da geht schon noch was.
Lieber nicht, ich hab den Spam-Filter noch nicht umgerüstet.
Tja. Mehr E-Mails für dich.
Also, ich habe gerade gelesen, bei GNU heißt es nicht COG, da heißt es kein Communication Guidelines.
KKK?
KKG.
KCG. Communications hoffentlich mit C.
Kommunikation.
Oder sie haben sich beim KDE-Projekt bedient. Da ist Communications bestimmt mit K geschrieben.
Warum?
Ja. Weiß ich auch nicht. Warum die alles mit K schreiben, aber das ist deren Ding. Wieder zurück zu SQLite. Die haben sich entschieden, sich auch einen COG anzuschaffen. Und diesmal haben die sich die 72 Regeln Gottes oder sowas.
Das sind die Grundregeln der Benediktiner.
Geil. aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht genau. Warum? Wer hat gedacht, das ist eine gute Idee? Ist es jetzt nur Satire oder ist es die Wahrheit?
Es steht bei Ihnen ja schließlich da auf der Homepage. Das
lädt
muss also
das bei euch? Das heißt ja erstmal.
Also entweder ist das bei mir jetzt kaputt oder sie haben es jetzt wieder runtergenommen. Weil
Nein, der Link, den Felix da reingenommen hat, das ist der falsche. Der ist hier ist der richtige.
Was kannst du eigentlich? Das ist ja.
Es heißt nicht mehr, das ist mein Link ist noch der alte. Das heißt jetzt nämlich nicht mehr Code of Conduct, es ist kein COG mehr, sondern es ist ein COE. Was ich besser finde als Abkürzung, muss ich sagen.
Nee, also
nur schreiben sie auch oben direkt, warum sie das gemacht haben.
Code of Ethics. Okay.
Code of Ethics, also genau.
Dieses Kind Communication finde ich auch gut. Mhm. Immer mal was Neues, mal was anderes. Mhm. Aber ich meine, hat ja alles das gleiche Ziel, oder? Warum findest du dann, dass das ein Toten der Woche?
Ich habe es einfach nur mit reingenommen. Ich finde es schon ein bisschen lustig auch, ja. Also es ist für mich, also SQLite ist eh eine coole Sache und es ist super hammerschnell und das Einzige, was halt nicht kann, ist irgendwie mehr Geräte gleichzeitig bedienen, aber wer braucht das denn schon?
Ich mag SQLite nicht so sehr, genauso wie HSQL.
Echt nicht?
Weil es ganz oft dafür herangezogen wird, für Integrationstests und so irgendwie eine leichtgewichtige Datenbank unten drunter zu haben. Und das führt aber dazu, dass du deine Integrationstests mit einem System-Setup fährst, das weiter entfernt ist von Produktion als notwendig. Und der grundsätzliche Streben sollte immer sein, so nah wie möglich an dem dran zu sein, was du im richtigen Leben dann auch.
Du meinst, es verführt die Leute, was Zeug hinzucheaten oder was?
Nicht hinzucheaten. Du testest gegen eine andere Umgebung. Und dann
solltest du einfach diese Umgebung nicht bereitstellen.
Und dann fängst du auf einmal an, SQLite-Probleme zu fixen, damit deine Tests rund laufen. Das Zeug hat aber gar nichts mit dem zu tun, was in Produktion läuft. Anstatt
aber
SQLite,
das ist ja auch gut, dass es gefixt ist.
Anstatt SQLite zu nehmen, würde ich einfach einen Docker-Container mit der Datenbank in der Version, wie sie in Produktion läuft, runterschieben.
Ja, das ging halt damals TM.
Ja, wir sind aber nicht mehr damals.
Ja, das musst du halt deinen Leuten erklären, die immer noch so einen Quatsch machen.
Ja, eben, und einen anderen Einsatzzweck hat SQLite doch gar nicht.
Doch, was? Embedded. Natürlich. Alles, was embedded ist, alles, was nur lokal läuft, auf jeden Fall.
Na gut.
Zum Beispiel Nixos hat stored diese ganzen Hashing-Trees und diesen ganzen Quatsch auch alles in der SQLite.
Alles SQLite.
Und ist so schnell.
Seriously?
Ja.
Okay.
Ja, ist ja scheißegal. Es muss halt eine Datenbank in irgendeiner Form sein.
Ein Dateisystem ist auch eine Datenbank.
Dateisystem ist aber eine echt beschissene Datenbank für große Datenmengen. Wenn du da quasi eine Million Rows hast und dann, oh shit, Computer slow. Nicht gut.
Ja, ein SQLite ist halt eine Datenbank, da kannst du so Indexes machen.
Da kannst du auch
ordentlich suchen und es geht mit Files also alles schon, aber halt nicht so geil.
Das geht dann halt eher so Hand am Arm mäßig. Und es gibt natürlich auch Leute, die mögen lieber Logfiles als Dateien, aber es gibt halt auch Leute, die mögen es nicht so gerne. Weil es halt einfach zu bestimmten Fall dann halt nicht mehr skaliert. Ja, genau. SQLite hat sich die Benediktiner Code of Ethics Dingens genommen. Und die Begründung war, glaube ich, weil sie gesagt haben, ja, das hat schon so viele 100 Jahre funktioniert, muss jetzt funktioniert bestimmt weiter auch bei uns.
Gut, ist ja auch nichts gegen zu sagen.
Nö. Okay. Sollen wir noch einen Toten der Woche? Ich habe gedacht, wir haben nur einen.
Ja, nee, das ist der Link zu diesem GNU Kind Gedöns.
Ah, ja. Yeah. kein Communication.
Ja, aber wo wir jetzt schon beim Code of Conduct waren, der beim Linux-Kernel ist ja jetzt auch so drin und wir haben es predicted den 4.19 nach Kernel bekommen. Also ich weiß nicht, hat sich den jemand angeguckt? Ist der irgendwie toll? Hat den schon jemand?
Bestimmt alles schneller, weiter, besser.
Waterfest wird schneller.
Interessiert niemand, das ist immer noch kaputt.
Das hast du gesagt.
Du kannst lieber ZFS nehmen.
Nee, warum sollte ich? Das eine ist im Kernel drin, funktioniert, und das andere müsste ich mir irgendwie dazu frickeln, habe ich keinen Bock.
Lass uns weiter über den Kernel reden, bevor wir jetzt über das
Thema. Machen wir
doch. Okay, jedenfalls, ZFS, beste Sache, wo gibt es auf der ganzen Welt.
Nee.
Plus eins und like.
Was?
Also Linus Torvalds ist ja zurück und die haben jetzt auch einen Code of Conduct.
Die hatten ihn davor schon, aber nicht wegen Butterfest, was Seescheiße ist.
Vielleicht brauchen wir auch einen. Sollten wir uns mal hier für Beginnergewitter einen Cock zulegen.
Ja, definitiv.
Den legen wir schön auf den Tisch
über drauf. Messenger, redet nicht über Dateisysteme.
Ich glaube, ich hab auch so einen, mir wurde mal einer einfach aufgeklebt. Mal irgendwie hier so einer mit Beinen und so.
Einfach mal schön mit dem Cock auf den Tisch hauen.
Wo ist
wir sind nach 18 Uhr.
Compliance-Lampe.
Der Linus möchte ja seinen Cock erstmal wirken lassen jetzt.
Ja. Stimmt. Der will ihn erstmal so lassen, wie er ist.
Der will vor allem nicht jetzt dann später eine Diskussion darüber führen, was ich vollkommen nachvollziehen
kann. Das ist ein guter
was?
Ansatz.
Warum nicht?
Meinst du, man muss das auch mal ausdiskutieren, was da eventuell falsch verstanden werden könnte und unter Umständen zu Problemen führen würde, wenn man nicht sofort eine andere Formulierung findet?
Wir brauchen direkt Bots für alles, für alle Commit-Messages, und dann werden die Leute direkt gebannt. Zack. Für immer gebannt aus dem Internet.
Warum nicht?
Cockbots. Die checken den Cock und dann checken sie dich aus und dann wissen, was zu tun ist.
Also uns wird ja gerade im Stream gesagt, dass wir zu leise sind.
Was? Aber bloß, wo wäre
wer mixt das denn ab? Das
was
ist
für
ja,
ein Stream? Welcher Stream denn überhaupt? Wir haben leider mehrere Streams.
Ja, der Leadname macht es vielleicht ein bisschen lauter, aber
nicht meine Schuld. Der YouTube-Link ist beste Sache, der ist nämlich voll laut.
Also ich habe das jetzt mal auf 150% gestellt.
Oh, das fängt bestimmt an zu kratzen.
Ja, viel lauter kann ich das vermuten.
Ich hoffe, wir müssen den Downmix nicht nehmen.
Tja. Wer weiß das schon so genau.
Hat einer vielleicht vergessen aufzunehmen.
Was? Wer würde sowas machen?
Tja,
niemand.
Niemand würde das tun. Okay, Linus ist zurück, was eine gute Sache ist. Und er kümmert sich nicht um den Cock, was auch eine gute Sache ist. Und Business as usual, oder was hat er gesagt? Ja. 4.20 kommt als nächstes.
Ja. Wenn irgendwann kommt, wird bestimmt
5.0
kommen, aber ansonsten, ich weiß nicht, also weiß keiner, ob sonst noch irgendwas Nettes
drin ist. Ja, eben, das Butterfest-Kram soll wohl schneller geworden sein.
Ja. USB-C, irgendwelche Umschaltmodi sind jetzt drin, wenn es nicht die Firma selber macht,
echt?
Sondern
Das ist cool. Kann ich dann sagen, ob mein Laptop mein Telefon lädt oder andersrum? Das fände ich hammernice. Das
musst du mal gucken. Also irgendwas, irgendwelche Sachen USB-C sind.
Hat hier einer wenigstens verlinkt zu den Notes? Nee, oder? Gibt's doch immer diese eine Webseite, die
LWN-Artikel. Wobei
natürlich wieder keine gemacht.
Nee, natürlich nicht. Aber es ist ja auch Linux. Linux ist ja eh nicht so wichtig. Also was ja wichtig ist, sind die Betriebssysteme, die wir jetzt gleich besprechen werden, wie Open Indiana Hipster in der Version 2018.10.
Aha, sehr interessant. Aber ich habe gehört, es hat ZFS, was ja auf jeden Fall viel besser ist als Butterfest.
Ich gehe mir mal mit Emacs einen Kaffee kochen.
Okay, warte.
Ja, ich habe leider.
Aber vielleicht sollte Ingo ja das Open Indiana Hipster benutzen.
Ja.
Ich. Weil da ist Butterfest direkt dabei, muss man nicht reinkrebeln.
ZFS.
Butterfest.
Nee, ZFS. Habe ich Butterfest gesagt?
Butterfest gesagt.
Oh, sorry. Das ist nicht dabei, das ist gut.
Nee, das ist nicht gut.
Kommt man nicht auf schlechte Ideen, das vielleicht noch benutzen zu wollen.
Genau. Ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass ich den Namen immer noch sehr gut finde.
Open Indiana, Hipster.
Genau, und anscheinend kann man jetzt irgendwie seine KVM Virtual Machine mit Solaris Zones verwalten. Warum man das will oder was das bringt, tja.
Ja, wenn man Solaris so gewöhnt ist, mag man das bestimmt alles. Und das wahrscheinlich war es viel doch schon eher Zones, da, oder? Als es bei Linux da war, aber.
Oder kannst du dann dein Windows in diese Zones packen?
Ja, du packst da nicht Windows in deine Zones, weil Zones ja auch nur so im Prinzip Docker-Container sind und du kannst ja auch nicht ein Windows in Docker-Container packen.
Oder? Zones sind eigentlich nur C-Groups. Ja,
und es sind nicht nur C-Groups, es gehört noch CH-Root dazu und nochmal was, es sind irgendwie drei Dinge, die du haben musst für Container oder beziehungsweise Zones, also du musst irgendwie das Filesystem abstrahieren, du musst Prozessdinge abstrahieren und was war denn das dritte? Tja, weiß ich nicht, vielleicht war es auch nichts mehr. Auf jeden Fall ist halt so eine Kombination, also wenn du nur C-Groups hättest, kannst du nicht wirklich Container machen oder halt Zones. Aber auf jeden Fall, das ist halt anscheinend nur so ein Interface zu KVM. Das heißt, du hast halt ganz normal deine Windows KVM virtuelle Maschine und steuerst die dann halt über die gleichen Commands, wie du deine Zones verwalten würdest. Das ist mir so ein...
Okay. Ah, okay, das ist dann quasi direkt integriert.
Genau, so Command-Line-GUI und nicht...
Command-Line-GUI, ja. Wunderbar.
Genau. Naja... Command-Line ist halt auch irgendwie ein User-Interface.
Ja, aber es ist keine grafische User-Interface. Ja,
stimmt, ne?
Sondern CLI, Command-Line-Interface.
Genau.
Okay, aber das ist doch cool, dann kann man quasi sein Windows in so einen
Container packen. Wenn man das will. Wenn man irgendwie Open Indiana Hipster sich installieren will.
Mhm.
Genau. Was man sich vielleicht eher installieren will, weil es sicher und cool ist, OpenBSD der Version 6.4 sitzt draußen und es hat so coole Features wie sie haben simultanes Multithreading SMT, also das was bei Intel Marketing Hyperthreading heißt, glaube ich, haben sie bei Default einfach mal ausgeschalten.
Ist ja auch unsicher.
Genau, weil es unsicher ist. Und man könnte sich das dann über eine sysctl wieder einschalten, aber ja.
Also man muss halt auch mal schauen für seine Applikation, ob sich das dort lohnt. Weil es ist ja so, dass du mit Hyperthreading nicht zwei CPUs bekommst, sondern die teilen sich ja trotzdem noch gewisse Teile von deinem Kern.
Ja, aber es ist doch insgesamt trotzdem so, dass du irgendwie auf 140 oder irgendwas kommst, 140% quasi.
Also im Durchschnitt ja, wenn du normal browsst, glaube ich.
Ja.
Also, aber wenn du so spezielle Rechenanwendungen hast, die halt beide deine Mathe-Unit brauchen, die halt nur einmal im CPU ist, dann
ja.
Geht das natürlich nicht schneller.
Also, das, wenn du einen spezifischen Workload hast, ist es sicher was du ausprobieren kannst. Und ich habe so das Gefühl, wenn du ein OpenBSD einsetzt, dann halt häufig auch irgendwie so als Gateway irgendwie zum Internet oder so, und da geht's dann halt eher drum, dass der Kram sicher ist, als dass es irgendwie nochmal 10% schneller oder mehr Power hat. Solange es halt schnell genug ist, irgendwie dass das Gigabit-Interface voll zu machen oder das 10-Gigabit-Interface voll zu machen, spielt's dann halt auch keine Rolle, ob der Rechner irgendwie, ja, 50% mehr Leistung frei hat oder halt nur 40. Dann ist dir halt wichtiger, okay, dass es sicher ist.
Ja, aber für mein Desktop-System würde ich es mir halt einschalten. Also ich meine, da...
Aber vielleicht aber auch keine OpenBSD benutzen.
Ja, weiß ich nicht.
Vermutlich.
Wobei es gibt, also ich glaube, die OpenBSD-Entwickler und so, die haben das alle auf ihren Laptops. Und
sind ja auch alles Freaks.
Das scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Also die haben da auch...
Wenn man einen Browser starten kann, kann man schon andere Computer quasi erreichen.
Die haben als Dual-Boot dann wahrscheinlich auch nur noch GnuHerd drauf.
Nee, also ich glaube, das ist echt gar nicht so schlimm, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe
es
auch
aus.
Nie probiert.
Ah, nicht okay. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren für
ja,
uns.
Ja, mal schauen. Wenn ich dann mal Zeit habe und Lust, vor allem Lust. Keine Lust, ne? Was gibt sonst noch cooles Neues in OpenBSD 6.4?
Ach so, darüber müssen wir noch reden. Es gibt Tickets für den Kongress.
Genau, es gibt Tickets für den Kongress. Gibt es Tickets für den Kongress? Ist das eh nicht erst ab?
Es gibt quasi Vorverkaufstickets.
Vorverkauf.
Sollen wir das jetzt direkt nach vorne ziehen? Bei Themen vielleicht reinmachen?
Wie kommst du jetzt vom BSD darauf? Aber hey, ja, gut.
Weil es mir eingefallen ist.
Achso.
Gut. Was für eine dumme Frage.
Was für eine dumme Frage.
Dein Gehirn war gerade so leer, dass plötzlich die Tickets irgendwie da von der Seite irgendwie reingeschneit kamen.
Ja. Nee, ich hab gedacht so, okay, Betriebssystem ausprobieren. Wir haben eine Sendung gemacht, wo wir Betriebssysteme ausprobiert haben.
Aha.
Kongress!
Okay. Yeah,
yeah. So war ungefähr mein Flow.
Ja, genau. Also wenn ihr jemanden kennt, der Ticketcodes hat, dann kriegt ihr.
Genau, also normalerweise ist es. Wollen wir es direkt drüber reden? Nee, ist auch
ja,
schon
doch.
Jetzt genau, haben wir schon
also
angefangen.
Es gibt diese ERFA-Gruppen, also diese Chaos Computer Club Erfahrungskreisgruppen oder wie die heißen. Und die haben normalerweise Voucher und es funktioniert so, dass quasi man ein Ticket mit diesem Voucher kauft und dann bekommt man ein neues Ticket und es kann dann weitergegeben werden. Und so gibt es dann solche Kitten von Leuten, die Tickets dann nacheinander bekommen.
Und
da kann man dann einfach mal hingehen, ein paar nette Leute treffen und vielleicht kriegt man ja auch ein Ticket dann. Wenn man ein cooler Typ ist
auch. Und alle, die geangelt haben, bekommen auch ein Ticket, so ein Token per Mail zugestellt, genau. Den man im Prinzip einen Token für sich selber, glaube ich, und plus eins, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, du bekommst halt zwei Tokens im Prinzip. Wenn du das erste Ticket gekauft hast, bekommst du nochmal einen. Das heißt, du kannst für dich ein Ticket kaufen und für halt ein plus eins.
Genau, die Ticketpreise sind ein bisschen angezogen, sind mindestens 20 Euro teurer als letztes Jahr.
Das ist relativ. Also, ne? Letztes Jahr kostete das Ticket 20 Euro weniger, aber du brauchtest ein Nahverkehrsticket für 20 Euro. Und jetzt ist das Nahverkehrsticket drin im Ticket.
Also hatte ich dabei. Immer.
Ja,
ich hab's auch nicht gebraucht.
Ja auch sehr speziell hier.
Oh, oh. Nee, und ich durfte ja bei dem einen Felix pennen und da konnte man laufen. So.
Ach so, stimmt.
Ja.
Du hast quasi on-site gepennt.
Quasi. Ja. Nee, es war nicht so weit. Das war schon ganz nice. Aber die Hotel kann man jetzt einfach am Anfang nicht mehr bezahlen.
Das war schon ganz cool. Und da konnte man einfach rüberlaufen, deswegen brauchte man nicht so wirklich ein Ticket. Aber ja, hast du recht. Also dieses Jahr kannst du in der Leipziger Verkehrszone, weiß ich nicht, im Innenstadtring kostenlos mit deinem Ausweis, mit deinem Kongressausweis
versuchen, zu deiner Schlafstelle zu kommen.
Ticket rumfahren. Aber es gibt halt auch Leute, die brauchen es nicht, die haben das jetzt quasi doppelt. Ja.
Tja,
du bist, glaube ich, einer von den treuigen Einzelfällen.
Aber ich glaube,
es gab letztes Jahr auch auf dem Kongress einen Meetup mit Leuten, die auch so eine Karte haben. Und
wie viele Leute waren das?
Ich konnte nicht, ich musste leider schon vorher verreisen.
Ich musste leider schon mit der Bahn losfahren
und konnte dann nicht dran teilnehmen, aber ich hatte gehört, dass es da noch ein Treffen gab. Also ja.
Ja. Alle wahrscheinlich die ganze Zeit am Fahren, damit sich das auch lohnt.
Ja, natürlich. Nur am Fahren. Man muss ja immer ganz viel fahren. Ja.
Am Fahren. Jetzt, wo du auch kostenloses WLAN hast, quasi optimal, oder? Mit der Mac-Changer, die du natürlich nicht benutzt, wenn du so viel unterwegs bist.
Nein, ich fahre ja immer erste Klasse, da brauchst du das nicht.
Ah, okay. Das ist
also, Ironie, ne? Also, wer es nicht gehört hat. Aber
deswegen hast du einen Mac-Changer. Gibt es noch? Gibt es noch solche Tools?
Weiß ich nicht, das kannst du ja selber machen. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Megabyte es sind, die man da kriegt.
200.
Aber für meine SSH-Session reicht es. Oder wie gesagt, sich in die Nähe von der ersten Klasse begeben, dann hast du dieses Limit auch
rein ninjern.
Der lustige Teil ist ja, du kannst in das, also ich meine, ihr habt ja alle kleine Kinder, bis auf der eine vielleicht, ihr könnt in dieses Kinderabteil gehen. Das liegt genau zwischen der ersten Klasse und dem Speisewagen, ist quasi wie erste Klasse, aber es ist zweite Klasse.
Und dann hast du Pech und es kommen vier Kinder rein.
Kannst du alle punchen. Das ist ja eine relativ einfache Sache.
Ja, das
ist nicht okay.
Ja, doch in die erste Klasse gehen.
Mhm. Ja. Wunderbare Tipps hier. Spartipps mit dem Go.
Genau.
Kinder punchen? Was?
Nein, das war meine Tipps. Das waren Tipps mit Felix.
Ah ja.
Ruhe, das sind die endlich mal Ruhe-Tipps. Hm.
Genau. Wie dem Kind Bier geben und
so. Macht man natürlich niemand.
Das sind so lauter Tipps, die man halt von älteren Leuten kriegt. So. Ach, das haben wir unseren Kindern auch immer früher gegeben, das kann man schon machen.
Hat funktioniert.
Genau, hat früher funktioniert, ja.
Warum soll das jetzt nicht mehr funktionieren? Das
funktioniert bestimmt jetzt auch immer noch. Ob man das will, ist eine andere Frage. Ja.
So, weiter.
Weiter im Text.
Fedora 29, noch mehr Betriebssysteme. Ich habe ganz fertig.
Nee, natürlich nicht. Mehr Betriebssysteme.
Nee, ist ja auch nicht, deswegen ist verzögert.
Oh ah, Gott. Nice. Ich finde, das war eine sehr gute Übergang.
Genau, also Fedora 29 ist verzögert, kommt ein bisschen später.
Genau.
Und warum?
Das ist da Bugs. Verlinkt. Gibt
Bugs?
Bugs, Bugs. Genau.
Bugs in Software.
Ist aktuell auch nur eine Woche verzögert. Also sie haben so ein, bei Fedora fahren sie halt so ein System, wo sie nicht so strikt nach Feature releasen, aber auch nicht so strikt nach Zeit. Also sie haben so einen ungefähren Zeitrahmen und den halten sie dann halt aber nicht akribisch ein, sondern sagen, ja, wenn es irgendwie Sinn macht, jetzt das noch ein bisschen weiter rauszuschieben, um Dinge noch vorher zu mergen oder vorher noch reinzukriegen, dann machen sie das auch. Und jetzt haben sie 2-3 Dinge gesehen, die sie noch vorher reinkriegen wollen. Und jetzt ist das
zum Beispiel?
Release eine Woche verzögert aktuell. Und wenn sie das jetzt irgendwie nicht hinkriegen würden, dann würde das noch weiter rausgeschoben.
Traurigkeit. Komm, wenn wir das...
Das hier unten verlinkt, das sind so Dinge wie irgendwie, dass du mit GNOME Update und Restart der Button anscheinend irgendwie nichts macht. Was schon nicht so geil ist. Und sonst so noch ein paar Dinge, die sie testen wollen. Finde ich schon okay, weil die Releases sind eigentlich dann schon immer ziemlich stabil. Also ich hatte jetzt noch nie ein neues Fedora-Release installiert und dann hatten Dinge irgendwie so einfach so richtig nicht funktioniert.
Okay. Genau. Passend zu noch mehr Betriebssystemen kann ich jetzt auch kurz Nixos picken, nämlich Version 18.09 ist rausgekommen, alles besser geworden, auf jeden Fall. Muss man ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, kann man immer noch ein Rollback machen, im Gegensatz zu allen anderen Sachen.
Nee, mein System kann es auch.
Was? Mit deinem Butterfest oder was?
Ja.
Wenn das mal funktioniert, hast du es schon mal ausprobiert?
Ja. Letzte Woche.
Das war erst, jetzt sehr zögerlich.
Letzte Woche erst. Mein Upgrade war nur halb durch und ich musste aber Laptop zu und weg und danach war es kaputt und dann habe ich gedacht, scheiße, ehe du es jetzt aufräumst, machst du einfach kurz ein Rollback und dann war gut.
Tja, mit nichts wäre das nicht passiert. Da gibt es keine halben Upgrades. Gibt es immer nur transaktionale Upgrades.
Egal, ich konnte
Rollback machen. Wo wir bei Betriebssystemen sind.
Ja.
Erzähl mir mehr.
Über Betriebssysteme? Wollen wir darüber reden, dass der Teil von Android kostenpflichtig wird? Habt ihr darüber letzte Woche geredet?
Der Google-Teil.
Der Google-Teil, genau.
Das ist ja nicht das Betriebssystem, oder?
Ja, aber es hat
Also ich finde, Android ist schon ein ganz schön großer Teil Google. Und wenn das sich jetzt raustrennen lässt, das ist ja eigentlich eine gute Sache für alle, oder?
Ja, das war ja vorher auch schon der Fall, aber die meisten Leute wollen es ja ohne das Google-Gedöns nicht nutzen.
Echt? Also ich würde gerne mein Android-Telefon ohne Google
kaufen. Sag dir die meisten Leute, die Nerds, die podcasten.
Ah, ja, okay, das ist kein guter Punkt.
Ja, ich muss da leider zustimmen. Also ich glaube, wenn du so Android-Telefone kaufst, erwarten die meisten, dass da irgendwie Google Maps und die Google-Suche und so dabei ist.
Der Play Store ist schon ganz gut.
Der Play Store, ja, wenn du den nicht dabei hast, das ist, glaube ich, da würdest du viele Rückläufer haben, wie es so schön heißt. Also, dass die Leute dir das Gerät wieder zurückbringen.
Ja, und es
auf der anderen Seite kannst du es.
Den Versuch, so ultra-billig-Phones zu bauen, wo nur WhatsApp drauf läuft. Und da haben sie dann ja auch den Effekt gehabt, dass Leute dann fragen: Ja, und wie kann ich denn jetzt Insta installieren?
Gar nicht.
Genau.
Nur ein WhatsApp-Phone.
Ein WhatsApp-Phone, ja. $40 pro Gerät wollen sie haben. Und das ist viel Geld, wenn man sich anguckt, dass, so ein, dass die Geräte mit 120 Euro anfangen.
Ja, aber, da, ja, aber das sind ja schon die teuren.
Ich glaube, die gehen da eher so auf irgendwie die High-End-Geräte von irgendwie Samsung. Und die kosten ja mittlerweile, und Huawei und wie sie alle heißen, die kosten ja alle mittlerweile so irgendwie um 1.000 Euro rum. Und davon dann irgendwie $40, ja.
Ja, stimmt. Also sie machen es an der Auflösung vom Bildschirm fest, bei mehr als 500
ppi. Das finde ich ein bisschen weird, aber ne.
Nee, warum? Das ist eine Metrik, worüber du, glaube ich, ganz gut abstufen kannst, wie leistungsfähig das Telefon ist. Weil wir verkaufen ein High-End-Phone mit einer crappy Grafik.
Guter Punkt. Ja, vielleicht.
Könnte ja dazu führen, dass jetzt mehr Leute Selfish kaufen.
Ich fürchte eher, dass es mehr so kastrierte Androids gibt. Also wo eben die Google-Sachen nicht dabei sind und noch so eine Handvoll Apps manuell installiert werden und das war's.
Und dann regen sich die Leute noch mehr auf, dass Android voll scheiße ist.
Genau, das heißt, eigentlich freut sich Apple über diese Neuigkeit.
Ich denke auch. Und dann können ihre Handys nochmal verdoppeln, Preis verdoppeln. Ist auch scheißegal dann.
Ja, aber es gibt keine Apple-Handys für 100 Euro. Gibt's halt nicht.
Aber dann kaufst du ja trotzdem ein teures Telefon. Weil das kann wenigstens.
Nee, es gibt Leute, die kaufen nur welche für 200, 100, 200 Euro. Ich kaufe auch nur noch Telefone bis 250 oder sowas. Es bringt es einfach nicht darüber, welche zu kaufen. Ich boykottiere das. Tut mir leid. Das kommt einfach nicht mehr in die Tüte.
Tue mich auch schwer, ein Handy für einen Tausender zu kaufen.
Das verstehe ich auch.
Doch für 500 Euro finde ich das zu viel.
5 Euro ist viel zu teuer.
Ja. So ja. 300 Euro reicht dafür so ein Telefon. Ich verstehe das nicht.
Ja, aber such mal jetzt ein High-End irgendwie so.
Muss nicht High-End sein. Mid-End reicht
ja. Ja, nee, aber halt so mit den Features und
das mittlere Ende. Ich würde sagen,
Mitte am Ende
ist einfach.
Ja. Genau, diese vielen Mid-End-Phones, die es so gibt.
In der Mid-End-Krise.
Ich bin da hin und her gerissen. Ich bin eigentlich auf Ingos Seite, weil das ist auch einfach zu viel Geld, wenn es einem aus der Hand fällt und kaputt ist. Es ist auf der anderen Seite ist es halt der tägliche Begleiter und immer wenn das Ding nicht performt und nicht das macht, wie man es eigentlich will, geht es einem echt auf den Sack und das ist Lebensqualität, die man mit einem High-End-Phone je nach Nutzungsintensität natürlich gewinnt. Ja, bin ich hin und her gerissen.
Wenn da nicht so viel scheiß Google-Zeug drauf wäre, wäre es doch nicht so langsam. Also ich bin ja mit meinem Selfish OS total zufrieden. Also total zufrieden ist vielleicht übertrieben. Zufrieden, ja. Es gibt immer Luft nach oben. Aber es tut und es wäre eigentlich schön, wenn es da mal wirklich so ein, ja, wenn noch mehr Hersteller sagen, okay, wenn jetzt Android $40 kostet, dann kann ich auch was anderes drauf tun, also entweder ganz auf diese Google-Sache verzichten, wobei, wie gesagt, müsste man gucken, wie das funktioniert, ob die dann einen eigenen guten App-Store haben.
F-Droid?
Schauen wir mal. Ja, sowas, aber wie gesagt, das wäre halt eher nur so für ein Nischenpublikum, die sich explizit für sowas interessieren.
Also F-Droid ist schon echt, da muss auch schon relativ viel Schmerzen abkönnen.
Vielleicht öffnet und Amazon APKs sich ja auch, dass du den Amazon Store auf mehr Geräten findest dann.
Ja. Das könnte gut möglich sein.
Ja, ich meine, da ist auch viel Scheiße drin, muss man.
Hast du so ein Kindle-Tablet oder was?
Nein, hab ich gerade schon erwähnt, dass ich so ein Selfish-Gerät habe.
Ja, du hast ja aber nicht nur ein Gerät. Komm, tu nicht so.
Ich habe zwei Selfish-Geräte, hast du recht. Nee, ich habe noch ein Nexus 4 rumliegen irgendwo. Da ist noch Cyanogenmod drauf, weil ich das schon so lange nicht geupdatet habe. Aber ansonsten, ich habe tatsächlich.
Cyanogenmod gibt's gar nicht mehr.
Ja, genau. You see, es ist auch ein Scheiße, Nexus 4. Das
gibt schon seit 4 Jahren nicht mehr oder so.
Es lohnt sich einfach nicht, es tut halt noch. So.
Mit welcher Android-Version bist du da?
Die letzte, die es halt bei denen gab, weiß ich nicht. Was ist, müsste man jetzt nochmal nachgucken. Also, so lange ist es noch nicht her. Ist 2 Jahre? 1,5? 2?
Final Release war 13. Android 6.
Na, siehste.
Android 6 ist jetzt schon, es geht noch.
Ja, das funktioniert noch.
6. 2016 ist nur 2 Jahre alt. Das ist vollkommen sauber.
Also, wie gesagt, ist ein Nexus 4. Also, ich meine, das Telefon das ist halt da, auch schon irgendwie.
Da könntest du dir aber das neue Lineage holen, weil das ist echt Hammer.
Ja, mag sein. Ist halt, muss man sich halt wieder drum kümmern, ne? Deswegen, man will so ein Gerät kaufen und es ist schon fertig und das ist halt immer so das Problem. Hätte ich ja auch gern für Selfish, ja, dass es irgendwie Geräte gibt, die du so in Deutschland kaufen könntest oder einfach sagst, yo, ich will das Gerät entweder mit Android oder mit Selfish oder mit einem Android, was halt ohne Google kommt. Wäre total toll, wenn die Hersteller das anbieten würden, aber naja, gibt's halt nicht. Du kannst halt zurzeit nur Android mit Google kaufen und man könnte jetzt hoffen, dass sich das durch diese 40 Euro ändert. Wirklich glauben tue ich daran aber auch wiederum nicht.
Nee. Dafür haben sie schon halt zu einfach, viel Macht gesammelt.
Genau, das wird halt einfach auf den Preis aufgeschlagen und ist gut. Ja.
Okay.
Aber schön wär's. Also es könnte, wie gesagt, die Tür öffnen für alternative Systeme. Ob es das tut, werden wir sehen. Ja.
Okay.
Gut. Okay. Kommen wir zu den altruistischen Anwendungen von Microsoft oder so?
Ja, irgendwie oder so. Genau, sie arbeiten
oder so eher, würde ich sagen,
an einem quelloffenen UEFI-BIOS.
Warum?
Ja, genau. Man kann da auch Linux nehmen. Man könnte auch einfach Linux ins EFI packen und dann gut.
Das ist ein guter Plan.
Linux Boot, Core Boot,
Core-Boot?
Fertig.
Core Boot.
Ja, Scoreboot. Scoreboot, genau. Kann man sich auch die letzte Radio-Tux-Sendung nochmal anhören. Da ging es nämlich auch.
Haben wir darüber geredet? Da kann man echt nicht mehr dran erinnern.
Ja, ich hatte ein Interview da mit jemandem, der sich mit Coreboot und mit Linux-Boot ein bisschen beschäftigt hat. Und
stimmt, das hast du letztes Mal schon gesagt.
Genau, also das letzte Mal, als du dabei warst, oder das vorletzte Mal, als du dabei warst. Ja, also man könnte auch sowas nehmen, aber hey, komm, Microsoft, mach doch mal was Neues. Muss ja auch nicht schlecht sein. Und ich meine, wenn es quelloffen ist, unter einer BSD-Lizenz, wie es hier steht, dann können es ja auch andere verwenden, wenn das dann auch dazu führt, dass das System dann vielleicht ein bisschen schneller bootet als die aktuellen UEFI-Sachen. Genau.
Also es ist sicher so ein gutes Grundding, wenn du dir dein eigenes UEFI-BIOS-Ding zusammenbauen willst, gibt es das dann halt alles schon. Ja, okay.
Aber du musst dann ja quasi noch ein Gerät haben, wo du es da drauf flashen kannst. Und da gibt es jetzt echt nicht viele Geräte.
Nee. Also es soll für die Surface-Geräte von Microsoft dann sein. Heißt irgendwie...
Ja, für die neuen dann, oder?
Ich
glaube, es ist das Mikro-Ding-Si.
Oder Micro. Project Micro.
Ja, aber so
das hat sich sehr...
Nee, Mu.
Aber sie nennen es, ja, sie nennen es Mü.
Micro, Mü. Oder?
Mü. Mü.
Mu.
Mü.
Mü.
Mä. Mü. Irgend sowas.
Ja. Ja, so heißt es zumindest.
Hier.
Warum sie auch immer das Projekt Mu dann nennen. Aber.
Mü. Stimmt, da fehlt der Umlaut. Vermutlich, weil sie keine Umlaute schreiben können.
Ja, bei uns heißt der halt nicht. Also hier, ja. Da ist tatsächlich Mu bei denen. Wie wird es dann ausgesprochen? Aber auch Mü, oder?
Aber eigentlich MI. Also laut Wikipedia, was ich jetzt gerade gegoogelt habe.
Ja, bei uns sagt
deswegen
man,
bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Also eigentlich MI. Oder Mai.
Hm. Na gut.
Tja.
Wie auch immer.
Aber wir wissen es nicht. Keiner hat von uns diesen
Ding. Keiner kann
griechische
von uns Griechisch.
Power.
Ja. Von dem her,
die Griechenpower.
Darum vielleicht schnell weiter zu Dingen, wo wir auch keine Ahnung haben. Quantencomputer.
Ah ja, Glück gehabt.
Quantencomputer.
Oh. erzählen wir mehr von diesen tollen Quanten.
Genau.
Achso, ja, haben wir jetzt geklärt, warum die das machen, dieses Microsoft-Ding? Nee, oder? Einfach nur, weil es eine coole Sache ist, weil die nette Typen sind.
Weil es eine gute Sache ist, nehme ich an.
Weil sie GitHub gekauft haben und jetzt zeigen wollen, dass sie auch mal Open Source machen.
Aber die hatten ja vorher schon Open Source gemacht.
Na gut, also ich meine, könnte natürlich, also auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, ist Kontrolle ausüben. Ja, zurzeit machen das halt irgendwelche Firmware-Hersteller, was weiß ich, Ami, BIOS, bla, Gedöns, die halt irgendwie ihre UEFI-Zeug schreiben. Irgendwie, das können da irgendwie drei Leute auf dem Planeten und die können es leider auch nur schlecht. Weil, wie gesagt, die Firmware, und dann ist ja da noch lauter Firmware-Schrott drin, keine Ahnung, initialisiert bei deinem BIOS irgendwelche Legacy-Scheiße, die seit 20 Jahren im PCs nicht mehr verbaut wird, ist aber alles auch noch in diesem EFI drin. Es wäre schon mal Zeit, da aufzuräumen. Ja, ist an sich ein nettes Projekt. Google macht das ja bei seinen Chromebooks, dass sie Core-Boot nehmen. Microsoft will jetzt vielleicht nicht extra Linux einbauen, sondern baut sich halt was Eigenes für ihre eigene Plattform. Man wird ballastlos und wenn man halt das Know-how und das Projekt im Haus hat, spart man natürlich dann irgendwann, wenn man das Zeug in großen Mengen produziert, auch Geld, weil man halt keine Gebühren mehr an die EFI-Hersteller zahlen muss. Ja, und ist dann auch schneller, Patches einzuspielen und sowieso. Also das könnte mehrere Gründe haben. Ich weiß nicht.
Okay, alles klar. Wir sind aber auch nur am Raten. Keiner weiß was. Erzähl mir mehr über Quantencomputer. Ich habe gehört, das ist die Zukunft.
Genau, Quantencomputer. Wir wissen ja alle, wie ein Quantencomputer funktioniert. Das ist ja echt easy und so.
Ja, erzähl mal.
Machst du genau, Quanten-Computer?
Genau, du machst du Quanten mit Computer und es funktioniert dann viel besser. Voll gut. Und
funktioniert es nicht irgendwie mit Quantum Entanglement?
Es funktioniert mit diesen Qubits, was dann so wie Bits sind, aber halt
krasser,
genau. Bits on Steroids.
Krasse Bits.
Genau.
Das sind krassere Bits. Aber ich hab gehört, am Ende brauchst du eigentlich immer noch einen anderen Computer, der diesem Computer dann quasi sagt, was es zu tun hat.
Ja, aktuell ist das noch. Also, ja, wir sind noch nicht irgendwie, Forschung ist immer noch, das ist immer noch ein sehr aktives, wie heißt das, Bereich? Ein sehr aktiver Bereich, wo halt viel geforscht wird und es gibt von, ich glaube, IBM, die haben so eine Plattform und irgendwie Quantencomputer, die sie tatsächlich gebaut haben, was ganz interessant ist, dass es, also es geht, man kann das wohl bauen, aber man hat irgendwie auch noch viele Probleme, dass die irgendwie so, weil sie halt irgendwie nicht so funktionieren wie normale Computer, wo dann die Bits halt irgendwie so einen fixen Zustand haben, sondern so ein, den Zustand irgendwie erst annehmen, wenn du sie ausliest und dann irgendwie zum Zustand instant kommen. Irgendwie so.
Keiner weiß irgendwas.
Genau. Auf jeden Fall.
Okay, und
worum es.
Erzähl mir mehr, warum gibt es jetzt da
genau,
quasi was?
Genau, was jetzt ein paar Forscher herausgefunden haben, ist, dass das.
Amerikanische Wissenschaftler haben.
Genau, es waren. Zumindest der eine davon ist ein Deutscher. Und von der Universität München, also ist, glaube ich, kein amerikanischer Wissenschaftler.
Na, dann kann es nichts werden.
Genau. Und sie haben herausgefunden, dass Quantencomputer tatsächlich für gewisse Probleme besser sind als normale Computer.
Wow.
Was, das bringt uns praktisch nichts, aber es zeigt halt, dass es tatsächlich falls wir in der Lage sind, Quantencomputer zu bauen, was halt auch noch ein großes Fragezeichen ist.
Sind nicht schon irgendwelche 72 Qubits Quantencomputer gebaut worden?
Von wem? Also ich.
Das stand hier was. Google. Hier. Nee, Google war da auf jeden Fall irgendwie dabei.
Also ich kenne nur die von die IBMs baut und das sind sie irgendwie bei 20 Qubits. Und
aber du brauchst ganz schön viele.
Genau, und das ist halt ja noch lächerlich wenig. Also es ist irgendwie so stell dir halt einen Mikroprozessor vor mit 20 Bits, das halt, ja, bist du halt sehr limitiert, was du überhaupt machen kannst. Und das Problem ist halt, dass wenn du mehr von diesen Qubit nimmst, dass es Fehler
komplizierter
wird. Genau, und es wird halt fehleranfälliger, weil du halt eben nicht so ein Bit, das ein oder aus ist, hast. Und das Problem ist dann halt, dass du trotzdem dir sicher sein musst, dass es jetzt richtig war. Und das ist ein, ja.
Es ist bei diesem Quantenshit nicht immer so, dass du dir gar nicht so richtig sicher sein kannst.
Ja, aber die Idee ist ja dann, dass du das irgendwie das Problem halt löst und weißt, okay, ich bin mir sicher genug,
das war die Lösung,
dass es richtig ist, glaube ich. Okay. So.
Okay, alles klar. Also es gibt dazu auch ein Paper und da sagen die, es ist beste Sache.
Genau, sagen sie, es ist gute Sache.
Kann man jetzt alle, kann man damit irgendwie RSA hacken oder so? Ich glaube schon, oder? Das war doch eins, was da rausgekommen ist.
Genau, also wenn
die machen alles, was heutzutage an Krypto üblich ist, mehr oder weniger hinfällig.
Außer das, was quantenresistent
genau
ist.
Ja.
Was es ja auch
wie der Name
schon
sagt. Ja.
Genau, und ja, das setzt halt aber immer noch voraus, dass du in der Lage bist, halt einen großen Quantencomputer zu bauen.
Also groß im Sinne von sehr, 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 sehr viel mehr riesengroß,
ja,
eigentlich.
Ja, halt.
Oder? Also ich keine Ahnung, wie viel?
Ja, halt vermutlich gleich groß wie eine CPU heute, und so eine CPU heute hat keine Ahnung wie viel 1000 Transistoren. Na, Millionen 1000, vermutlich.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel.
Aber irgendwo so in dem Bereich brauchst du vermutlich Qubits, und eben aktuell sind wir so bei 20 oder so. Und du müsstest halt dann irgendwie, es ist halt nicht gelöst, wie du das Ding dann skalieren kannst. Und
also AMD Ryzen hat 19,2 Milliarden Transistoren auf einem einzelnen Chip. Das sind relativ viele.
Das sind relativ viele.
Aber das ist ja, dafür ist ja Forschung, vielleicht wird es super hardcore und dann bam.
Genau.
Sind wir alle gehackt. Aber und dann ist die Blockchain hinfällig, dann brauchen wir quantumresistente Blockchain.
Quantenchain.
Ist die Blockchain betroffen?
Nein. Ja, klar.
Warum?
SHA-256, oder? Und RSA und diesen ganzen.
Ja.
Nee, was machen die nicht RSA, sondern diesen. Aber die haben doch auch.
Public, ja, ich bin mir eben nicht sicher, was sie benutzen.
Klar.
Müsste man mal reinlesen. Tja.
Müsste man jetzt.
Aber andererseits, Blockchain ist
über
egal,
die Jahre.
Interessiert eh niemand.
Also, es funktioniert ja auch über Signieren von den Blöcken mit deinem privaten Schlüssel, den du davor erraten hast. Mhm.
Ja, schon, aber.
Und das.
Nee, aber du baust ja doch diese Krypto-Hashes, die eine bestimmte die bestimmte Bits halt auf bestimmte Werte gesetzt haben müssen.
Ja. Yeah.
Wodurch sich die Schwierigkeit
ja richtig, stellt. Aber wie du da hinkommst, ist quasi dein ist ja dein Secret, oder? Und wenn du quasi eine Möglichkeit hättest, dieses die aus dem Hash zu erraten, was das Secret ist, dann hast
stimmt,
du.
Ja, du kannst. Ja, ja.
Dann hast du quasi. Dann gehört dir dieser Ledger.
Ja, tja.
Dieses.
Das ist echt tragisch.
Aber es gibt bestimmt bei Blockchain auch irgendwelche super Startups, die gesagt haben, wir sind quantenresistent oder so ein Schirn. Kannst du bestimmt hier googeln: Blockchain, Quantum, Resistant. Und dann findest du bestimmt hier. Blablabla. Bla, bla. Quantum Resistant Ledger, QRL, kann man bestimmt direkt kaufen.
Na dann, wisst ihr Bescheid, wunderbar. Müsst ihr dringend machen, um dann für die Zukunft gewappnet zu sein. Wenn uns nicht sowieso vorher Skynet passiert und uns die KI-Quanten überrennen oder so.
Das wäre in Ordnung, solange die nett zu uns sind. Das heißt, wir sollten auch nett zu unseren Computern sein.
Ich sei immer nett zu dem Computer. Genau. Mhm. Weil er plötzlich ein Quantencomputer ist und sich dann intelligent fühlt. Nee.
Und zwar intelligenter als du fühlt. Ja. Solange er denkt, dass er dümmer ist als du, kannst du ihn abzocken.
Schön.
Quantum Blockchain using Entanglement in Time. Wow. Das hat sich auf jeden Fall super hardcore an.
Ja. Okay. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, aber irgendwie, ja, ich muss mir das auch nochmal genau anschauen, wie jetzt so ein Quantencomputer dann tatsächlich funktioniert.
Kannst du ja nächstes Mal erzählen.
Soll, will, ja, mal schauen.
Wenn du deinen eigenen Quantencomputer
gebaut hast.
Apropos Computer, es gibt einen neuen Odroid, nämlich der Odroid H2 und das ist von der Firma Hardkernel, so ein Mini-Computer auf, ich weiß gar nicht, was das für eine Größe ist, aber noch kleiner als Micro ITX, glaube ich.
Das kann der,
was so ein
der?
Bisschen von der Größe doppelt so groß wie ein Raspberry Pi, würde ich sagen. Er hat 2x Gigabit Ethernet, hat ein x86 CPU drauf, also ein Intel Celeron, und hat 2x SATA drauf. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Setup für, keine Ahnung, für so ein kleines NAS, wenn man sich das selber zusammenbauen möchte. Hat irgendwie eine UHD-Grafik, DisplayPort 1.2 und HDMI und all diese ganzen anderen tollen Sachen. Und unten drauf hast du noch Platz für eine NVMe-SSD.
Das wollte ich gerade sagen, wenn man, also zweimal SATA reicht ja heute fast gar nicht mehr. Aber diese NVMe, das macht es dann schon fast wieder interessant.
Ja. Und was kostet?
Sieht auf jeden Fall ganz cool aus.
Sehr schnell.
Ist noch kein Preis, aber wenn es über 100 Euro ist, halt schon relativ teuer wieder. Was ein bisschen schade wäre.
Ja, aber also so nach Specs hätte ich jetzt geraten, dass das über 100 Euro sein wird.
Ja. Würde ich also auch sagen.
Aber für über 100 Euro kriegst du quasi so ein Ding auch schon von anderen Herstellern. Halt nicht ganz so klein, nicht ganz so integriert, aber.
Aber auch mit Celeron?
Ja.
Ja.
Also das ist relativ günstig, die Celeron. Und das sind auch coole Plattformen allgemein. Genau, wir hatten ja. Also ich habe das bei mir auch in meinem.
Wie spielt das denn auf der Preisskala?
Ja, das, wie gesagt, also ein bisschen über 100 Euro und dann brauchst du noch RAM dazu und RAM ist ja relativ teuer gerade. Ich glaube, der RAM ist dann bestimmt gut auch ein Drittel oder fast die Hälfte von dem kompletten Ding. Ja. Aber prinzipiell kann man sich da, wenn man sich so kleine Plattformen, wenn man da drauf steht und wenn man nicht unbedingt dieses ARM-Zeug haben will, dann ist das auf jeden Fall eine gute Alternative.
Aber ja, es kommt immer darauf an, was man machen will. Ne? Also ich meine, für viele Sachen reicht das ARM halt. Und für andere Sachen, wenn du es ein bisschen rechenintensiver brauchst und hier, weiß ich nicht, dann mit 4K irgendwelche Sachen rausschieben möchtest, dann...
Ja, aber das kannst du ja vielleicht mit ARM, wenn du so ein ARM 64 hast, geht das ja irgendwie...
Hab mit ARM noch keine 4K-Sachen geguckt. Ich keine Ahnung, ob das geht und ob das flüssig funktioniert. Keine Ahnung. Also hier soll das, ich meine, der hat DisplayPort. Ich kann es jetzt auch nicht sagen, weil ich den ja auch nicht kenne und nicht benutzt habe, aber das soll mit dem ja theoretisch gehen. Also mit diesem, wie heißt der nochmal? Odroid. Komischer Name. Odroid H2. Ja, dann wäre sowas vielleicht eher was. Aber klar, ist halt preislich definitiv über so einem Raspberry Pi.
Ja. Ist jetzt gerade der YouTube-Link verreckt? Das wäre natürlich echt super unpraktisch.
Tja.
Mann. Sorry. Ist jetzt echt verreckt?
Das ist echt tragisch.
Scheiße.
Ey, ist keine Festplatte voll.
Ah, scheiße. Fuck me. Stimmt. Oh. Nee, ich habe nur 48 GB. Das passt alles. Ups. Nee. Ups.
Darfst du die auch benutzen, oder?
Ich denke schon, oder? Was passiert, wenn ich jetzt Stop Streaming mache und dann wird Start Streaming ist kaputt, oder? Oh, ey. Ich hasse diesen scheiß Cancer, ey. Wie
fest. Ah, ist echt tragisch.
Das ist alles nicht so einfach. Nicht so einfach mit uns.
Das mit dem Audio haben wir einfach noch nicht raus. Wir machen das noch nicht lang genug.
Gut, das ist jetzt YouTube, das Video.
Genau.
Ja.
So, was ist, kommt jetzt irgendwie irgendwas raus? Nee.
Quasi.
Hey.
Video nur mit einer Audiospur.
Genau.
Ha, jetzt. Jetzt kommt aus allen Sachen wieder was raus. perfekt. Sorry. Sorry, Hörer.
Einmal mit Profis.
Ich hoffe, dass diese andere Scheißaufnahme jetzt nicht kaputt gegangen ist da dran.
Das wäre schlecht, sonst kriegst du Schläge.
Das wäre dann aber auch fair. Das muss man jetzt mal dazu sagen. Kommst halt vorbei.
Ja, mach ich.
Scheiße.
Es ist nicht so, als wäre ich nicht ab Freitag in Stuttgart. Also, komm dich dann punchen.
Das fände ich nicht gut. Mhm. Studio-Link. Ja. Ich guck mal, ob hier die Sachen noch größer werden. Ach, wird noch größer. Perfekt. Alles super. Glück gehabt.
Können wir ja weitermachen mit einem sehr traurigen Thema. Also, Strohhalme werden verboten, weil überall...
Halt.
Was?
Wir haben,
haben wir noch was
Mozilla vergessen. Mozilla mit dem integrierten VPN.
Stimmt. Mozilla hat wieder neue tolle Ideen, wie sie irgendwie sich vermarkten können. Oder
ja, wie sie die Privatsphäre der Nutzer schützen.
Das ist keine Firma, die sich vermarkten muss. Nee, das ist nicht, weil die irgendwie Geld brauchen schon wieder und sich von Google Unabhängigkeit verschaffen wollen, sondern einfach nur, weil sie nette Typen sind.
Ja.
Kippen die schon wieder anderen Trash in deinen scheiß Browser rein. Jedes Mal, die sollen aufhören.
Das ist wie mit dem DNS über, was, über HTTP oder so?
Ja,
also da mit Cloudflare zusammenarbeiten. Ich will
das
meine
aber auch
DNS-Daten nicht zu Cloudflare geben.
Ich will auch nicht, dass die mir vorschreiben, was ich für einen scheiß DNS-Provider benutzen soll.
Es war schön,
dass
sie das mal ausprobiert haben, aber sowas können sie in der Beta-Version ausprobieren und dann können sie es aber auch sein lassen.
Ja,
oder,
nachdem
oder,
quasi alle gesagt haben, ist scheiße.
Oder so ein Opt-in halt, nach dem Motto, yo, wir wollen die Sicherheit besser machen, du müsstest hier jetzt mal sagen, du willst dieses, aber wobei, das ist, es ist vor allem auch für Unternehmensnetzwerke total blöd hier. Dann hast du irgendwie, keine Ahnung, dann geht dein halber DNS-Traffic, geht dann irgendwo anders über andere DNS-Provider ab und du hast irgendwie dein Netz nicht mehr unter Kontrolle.
Ich finde das auch nicht gut.
Zu viele Features in einer Software, die für was anderes gedacht ist.
Die soll einfach browsen und die können zum Beispiel machen, dass man irgendwie, dass es schneller lädt. Das wäre eine coole Sache, ja?
Genau.
Das, aber doch nicht diesen ganzen anderen Quatsch, ja? Ich verstehe, dass
vor allem
Geld
die Sachen fliegen
so,
ja auch wieder raus, ne? Also ich meine, hatten die nicht...
Ja, das ist ja okay.
Nee, dieses scheiß Pocket, das ist immer noch da.
Ja, das benutze ich tatsächlich.
Was? Die haben dich, ja, so haben sie dich, ja.
Die haben mich, zack. An der Stelle haben sie mich tatsächlich gedingst. Aber die hatten auch so ein Hello und Chat-Gedöns und so, das ist doch auch wieder rausgeflogen, oder? Oder ist es noch drin? Ist es nicht Hello oder irgendwas?
Was weiß ich.
Keine Ahnung, ich benutze.
Jedenfalls haben sie jetzt Hello? Ein neues tolles Feature.
Oder? Ist es nicht so? Ja, weiß, Support für Hello.
Dieses VPN-Zeug.
Ja. Also die bauen Zeug rein und dann lassen sie es wieder, Gott sei Dank vielleicht, aber dann baut es das gar nicht rein, weil ich will nicht noch in meinem Browser chatten.
Ja, doch,
also ich kann ja in meinem Browser sowieso chatten, aber da brauche ich nicht nochmal ein extra komisches Protokoll, was sowieso keiner benutzt.
Sie waren halt zu spät dafür. Aber dass sie Dinge ausprobieren und ein bisschen ausprobieren, was angenommen wird und was nicht, das finde ich schon in Ordnung. Also sie sollen ja eben auch nicht langweilig werden. Und das Web ist eben, sind nicht nur Webseiten und werden sicherlich auch nicht bleiben.
Die können ja jetzt das neue...
Aber es heißt
das neue,
Webseiten.
Genau, sie können ja nicht mehr Web machen, sondern wie hieß das andere Ding? Orange? Nee, was hatten wir? Wie hatten wir, hieß das Ding? Was Tim Berners-Lee jetzt bringt? Das hatten wir doch vorletztes Mal.
Ja, das hatten wir, aber ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt.
Ja.
Aber das neue Internet.
Ja, aber irgendwie so hieß es doch, oder? Hieß es nicht Orange oder war es nicht irgendeine Farbe oder sowas?
Nee.
Oder dumme Idee.
Nee, nicht? Nee.
Ach.
Dumme Ideen für 300.
Das war bestimmt gar nicht so dumm.
Es heißt, ja.
Ihr eigenes Internet.
Eigenes Internet. Neues Internet. Hier, das Ding heißt Solid. Das Open-Source-Projekt. Okay. Ich weiß nicht, wie das Netz dann heißen soll.
Okay. Wahrscheinlich Solidnet.
Also, ja, vermutlich.
Okay. Es gab da übrigens auch ein ICO zu der Idee, Piper hieß es dann, PiperNet, Piper. Mhm. Ah, ja. Ich vertraue der Idee von Tim Berners-Lee allerdings mehr als den Bitcoins.
Ja. Das ist prinzipiell erstmal gar nicht so eine schlechte Ansatz. Ja.
Okay, kommen wir zum ursprünglichen Ding zurück.
Warte! Diese Idee mit dem VPN in dem Browser,
genau.
Das gab es davor schon mal. Opera hat es gemacht. Oh.
Ja, nein. Opera hatte kostenloses VPN im Browser.
Ah, weil, okay. Ach, stimmt, die haben es nicht verkauft.
Das ist jetzt tatsächlich ein Dienst, den sie verkaufen.
Ja, für um zu testen, Proton, wie es angenommen wird, lassen sie einen begrenzten Nutzerkreis aus den Staaten, geben sie die Möglichkeit, kostenpflichtig den VPN-Zugang zu erwerben. Und für diese Leute ist dann aber die Bedienung des VPNs in die Mozilla-Oberfläche integriert.
Mhm. Aber es kostet was.
Ja, auf dem Screenshot, den sie da auf der Mozilla-Seite haben, steht $10 im Monat. Was für VPN auch noch echt teuer ist. Ja.
Wer bezahlt denn für VPN? Verstehe ich nicht dieses Konzept.
Ich finde das legitim, so ein paar Euro für VPN zu zahlen, wenn man das nutzen will. Weil nur wenn ich Leute dafür bezahle, finde ich, kann man wirklich davon ausgehen, dass sie so Infrastruktur zuverlässig betreiben und nicht noch.
Ja, und nicht all deine Daten verkaufen.
Genau.
Weil das ist quasi das Gegenteil zu dem, was du haben wolltest mit dem VPN.
Ja, ich würde mir halt irgendwo einen Server mieten, mein eigenes VPN.
Ja, aber das Server mieten kostet ja auch Geld. Ja, natürlich.
Wenn du einen Server mietest, kannst du den selten halt mit Bitcoins bezahlen und anonym sein.
Ja, ja.
Sondern dann ist der Server deiner und dann bist du darüber wieder identifizierbar.
Na gut, hier kann ich das auch nicht mit Bitcoins bezahlen.
Kannst du mal sagen, dass du dein Tor-Gateway falsch konfiguriert hast.
Okay.
Und sagen, dass du auf der Tastatur eingeschlafen bist und du das nicht warst, der das eingegeben hat.
Maus gerutscht.
Ja. Ja, ich war ja auch kurz in der Schweiz und habe dann festgestellt, mein Netflix sagt irgendwie, spricht Schweizerisch mit mir und will mich nicht mehr reinlassen. Und dann musste ich auch erstmal kurz mein VPN nach Hause aufmachen. Und
verstehst du es nicht gegen die Terms of Service oder so?
Ein VPN zu benutzen. Mhm. Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Keine Ahnung.
Glaub schon. Ja, ja. Okay, erzähl. Aber Mikroplastiken.
Interessiert halt niemand.
Mikroplastik.
Ja.
Da wirst du bestimmt gebannt einfach. Hier, jetzt viel schlimmer. Die EU will all unsere Strohhalme verbieten.
Nee, das ist total gut.
Plus eins und like, wer braucht Strohhalme?
Ja, also wer braucht Strohhalme oder wer braucht keine Strohhalme? Wir haben jetzt gerade diese beiden Sachen.
Muss man sich jetzt an einem Strohhalm festklammern?
Du solltest noch quasi jetzt Hamsterkäufe machen und Strohhalme, würde ich sagen.
Nee, aber das Problem, was dahinter steht, ich weiß nicht, wer will es erklären mit diesem Mikroplastik?
Nee, Ingo, du bist, das ist deine News.
Nee, das ist nicht meine News, du hast es reingeschrieben.
Doch, jetzt schon.
Also das Problem ist einfach, dass Plastik nicht zersetzt wird oder sehr, sehr lange braucht, um wirklich zersetzt zu werden. Und was anstattdessen passiert ist, dass es sehr, sehr klein gemahlen würde, wenn es so durch die Welt wabert, in Weltmeeren, in Flüssen, wo auch immer. Und wenn es sehr, sehr klein gerieben ist, dann geht es halt auch durch die Filter durch, die benutzt werden, um unser Trinkwasser aufzubereiten. Und wenn es sehr, sehr klein gerieben ist, nehmen es Fische auf und es landet in unserem Essen etc.
pp. Enten und
dann pupen wir es aus.
Ja, wir pupen es erst aus, nachdem wir es dann gegessen haben. Und was jetzt passiert ist, dass in Gedärmen von Menschen eben Mikroplastikteile gefunden worden sind. Und das war bisher nie der Fall. Bisher stand das immer so im Raum, ja, das könnte passieren. Und wir wissen aber nicht, wie schädlich es ist, weil wir haben überhaupt noch nie gefunden, dass da wirklich Plastik im Menschen ist. Und das ist jetzt aber passiert. Und deswegen jetzt nochmal der große Aufschrei.
Aber die haben es jetzt gerade nur in Pup gefunden, nicht in Gedärmen.
Die Schlagzeile, die ich gelesen hatte, sagte in
ja, ich habe auch gelesen.
Im Enddarm.
Tatsächlich im Menschen.
Also hier, Gastroenterologist Philipp Schwabel and his colleagues asked their participants to keep a food diary for a week before packaging up their poop in a plastic free sample kit and shipping it to Vienna.
Na gut, vielleicht gibt es
also ja wenigstens in der News.
Ja, vielleicht gibt es ja noch eine andere. Also ich habe auch irgendwo gehört, dass es im Menschen tatsächlich gefunden haben, aber ich meine, gut, wenn es hinten rauskommt.
Ich habe gedacht, das war nur in irgendwelchen Fischdingern.
Das haben sie schon ganz lange. Das ist ja schon gang und gäbe, dass sie bei gestrandeten Walen und Vögeln und so, dass die Mägen voll sind mit Müll. Das ist ja leider trauriger.
Und was hat das Ganze jetzt mit den Strohhalmen zu tun, die ihr am Anfang erwähnt habt?
Dass die EU das jetzt natürlich, dass es wunderbar in diese Debatte passt, dass es jetzt gefunden wurde, dass die EU jetzt sagen kann, wir müssen das übrigens jetzt verbieten, weil sonst gehen wir alle vor die Hunde. Gehen wir zwar sowieso, aber mit Plastik schneller. Und das so kommt da eins zum anderen. Mhm.
Okay. Also die EU hat sich jetzt auf die Fahne geschrieben, da was dagegen zu machen und
alle Plastiksachen oder
zumindest die so schnell weggeworfen werden, die du halt einmal benutzt und wegschmeißt, wie halt einen Strohhalm.
Im Gegensatz zu welchen Strohhalmen? Die du wie den Geschirrspüler tust oder was?
Ja, natürlich. Metallstrohhalme ja, zum Beispiel. Gibt's. Kann man machen.
Aber die sind ja, ich habe gerade Plastikstrohhalme, die mehrmals benutzt werden.
Nee,
das gibt Metall, aber Metallstrohhalme finde ich aber auch irgendwie nicht so geil.
Was ist
dann
auch
Bambus.
Cooles Strohhalme gegen das Hamburg. Plastik gibt, ist das Ocean Cleanup Projekt. Und die haben es jetzt geschafft, ihr erstes System im Great Pacific Garbage Patch zu deployen. Und das Ding liegt jetzt da rum und sammelt Plastik. Und ich bin gespannt, wann so der erste Blogpost kommt, wenn sie das erste Schiff hinschicken, um das Plastik da aufzusammeln. Aber das ist ein spannendes Projekt. Ich packe den Link in die Shownotes. Und ich habe da auch schon gespendet gehabt initial, dass irgendwer muss den Scheiß ja auch mal wieder wegräumen. Apropos wegräumen, das ist auch ein Punkt, was die EU dann noch anstrebt, dass man eben die Verpflichtung stärker machen will, dass Unternehmen, die Plastik verkaufen, die verschmutzende Gegenstände, wie zum Beispiel Zigarettenstummeln, produzieren und verkaufen, dass die auch stärker in die Pflicht genommen werden für die Entsorgungskosten von so einem Zeug. Und damit...
Genau, die sollen mich bezahlen für in der Kehrwoche, dass ich diese scheiß Zigarettenstumme wegmache, ja?
Damit, wenn Politik es schafft, sich da mal durchzusetzen, dann kommt unsere Wirtschaft vielleicht irgendwann mal dahin, dass tatsächlich auch die Leute, die Gewinne abschöpfen, auch für die Produktionskosten wirklich gerade stehen müssen und Produktionskosten dann eben nicht nur das, was man am Markt für die Rohstoffe bezahlt ist, sondern auch was so sekundäre Kosten wie die Entsorgung hinten dran oder die Umweltverschmutzung, die Produkte verursachen, betrifft. Eine ganzheitliche Wirtschaft, eine Utopie, die verlockend klingt.
Schön. Wunderbar. Das ist und das sollte unsere Zukunft sein.
Ja. Also nicht immer nur auf die EU draufhauen, manchmal passieren ja auch Sachen, die gut sind, sozusagen, die in die richtige Richtung gehen, sagen wir so.
Oh, wollen wir über Brexit reden?
Erzähl mir mehr von diesem Brexit, ich habe davon noch gar nichts gehört. Was ist das?
Das ist doch jetzt durch, oder? Das passiert
ja,
dann einfach nächstes Jahr.
Ich finde ganz schön respektabel, wie die EU das durchzieht. Das ist, da habe ich Respekt vor, hätte ich nicht gedacht, als es losging. Dass die so eiskalt sagen, hier Briten, komm mal zu Potte.
Ja gut, ich meine, May hat halt auch irgendwie keine Mehrheit für nichts. Von dem her haben sie halt auch, selbst wenn sie da irgendwie drauf zugehen. Und sie müssen halt auf der anderen Seite natürlich auch noch gucken, dass sie ihre eigenen Regeln anhalten. Sonst kommt demnächst jedes Mitgliedsland und will da irgendwelche Sonderlocken noch haben. Ja. Von dem her muss man da sozusagen die Reihen auch schließen. Ich glaube, da kommt kein Abkommen mehr. Also ich
das glaub, wird allerdings ganz schön bitter für uns alle dann.
Ja, natürlich.
Weil dann haben wir ein Bürgerkriegsland vor unseren Toren.
Naja, ganz so schnell wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Solange die nicht in unseren
Toren. Also das sind die Szenarien, die da im Raum stehen. Doch tatsächlich, weil wenn die am 31.03. kein Vorabkommen in irgendeiner Form haben, dann haben die keine rechtliche Grundlage, irgendwelche Grenzgeschäfte abzuwickeln. Das heißt, es gibt auch einfach keinen Warentransfer mehr und bei der Lagerhaltung, die so ein moderner Supermarkt hat, bedeutet das, nach 3 Tagen sind die Supermärkte leer.
Tja, was machen wir da?
Hoffen, dass die Politik dann noch irgendwie, also für die Leute in Großbritannien.
Nein, 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 wie können wir daraus Profit schlagen?
Ach so.
Nicht? Wir könnten Waffen verkaufen.
Das machen wir bestimmt schon.
Also, jetzt also nicht wenn wir persönlich, aber. So im Sinne von unserer Nationalität, dann machen wir das, definitiv, ja.
Genau, wir verkaufen auch nach Saudi-Arabien alles, was geht.
Ja. Wir als Binärgewitter machen das natürlich.
Ja, na du nicht. Du gehörst
Sie verkaufen Waffen? Beste Sache.
Wir verkaufen.
Ihr verkauft Geld. Das ist anders.
Nee, lustigerweise sagen wir so, ja, wir sind voll neutral und so. Und dann jetzt erst gerade letztens haben sie das Exportgesetz für Waffen halt auch gelockert und verkaufen jetzt halt auch irgendwie Waffen an.
Ja, solange sie neutral Waffen an alle verkaufen.
Genau, irgendwie ja so neutral. Denkst du auch so, ja.
Ja, nice. Beste
Warum?
Sache.
Tja. Und so waren wir gerade von Valves Positiven, dass die EU was gegen Mikroplastik tut, schon wieder zu Kriegszuständen. So schnell geht es hier bei Binärgewitter. Ist ja echt furchtbar, Leute. Also, aber erst so ein Funke Hoffnung und dann geht es gleich wieder direkt runter in den Abgrund.
Unser Blick auf was, die Welt.
Ja. Das ist unser Blick, ja.
Furchtbar, furchtbar, furchtbar.
Lass uns über 4 schöne Tage unter normalen Menschen reden.
Einen Kongress hatten wir doch schon.
Kongress hatten wir schon, wir haben es da vorne gezogen.
Ja, ja, ich dachte, wir hätten das vorhin angeteasert und jetzt machen wir es nochmal ausführlich, weil es hier unter dir jetzt steht.
Es ist bald wieder Kongress, besorgt euch ein Ticket, wir sind da. Also ich meine,
genau.
Habt Spaß.
Aber nur, wenn ihr cool seid.
Am Gerät, mit uns.
Und wenn ihr nicht cool seid, dann kommt nicht. Genau.
Ja doch, oder kommt und werdet da cool. Lasst euch assimilieren.
Naja, also,
ich will da nicht nur coole Leute haben, ich will da alle Leute haben.
Zunächst kommt erstmal hin, genau. Kommt erstmal hin hier, um zu schauen, ob ihr cool seid.
Genau, also wenn ihr.
Also wir können euch auch abchecken.
Wenn ihr kommt, seid ihr cool oder so. Irgendwie so. Und wenn ihr nicht kommt, seid ihr vielleicht auch cool, aber wir wissen es nicht.
Nicht so schnell, nicht so schnell. Nicht nur, weil du kommst, bist du cool, sondern
alle, die
cool bist,
sollst
du kommen.
Doch.
Was?
Alle, die da
sind.
Tja, und alle, die nicht kommen, sind
das
vielleicht
das
auch
kann,
cool, aber wir wissen es halt nicht.
Das kann ich nicht unterschreiben. Hm. Das würde ich nicht so unterschreiben.
Tja. Du musst es auch nicht unterschreiben.
Lauter coole Leute sind da.
Lauter coole Leute sind da, das kann ich unterschreiben.
Warum willst du Dinge unterschreiben?
Weil ich habe hier einen Kuli am Stift, habe hier ein Blatt Papier. Oder schreiben. Ja. Der nächste logische Schritt.
Genau. Also wir sind da und gucken mal, cool, dass wir wieder.
Wenn ihr Autogramme wollt, dann geht ihr zum Makefood, der unterschreibt gerne, habe ich gehört.
Genau.
Ich schreibe da Leadname, Ingo, Markus. Unterschreibt alles, was ihr wollt.
Nicht okay.
Alles, was nicht.
Haben wir Sticker?
Ja.
Echt?
Ja,
ich glaube, wir haben noch Sticker, ja?
Ja, ja, ich habe noch.
Nice.
Ich habe noch irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 bestimmt.
50, 60 Sticker sind relativ wenig Sticker, das wollte ich nur mal so sagen.
Dann holen wir noch welche. Vielleicht sind es auch 70, 80, keine Ahnung. Ich weiß, haben
70,
wir nicht mal 1000
Sticker
geholt?
Jetzt,
haben wir nicht 1000
letztes
Mal?
Ja, siehst du, merkst du was? Wenn quasi über ein Jahr von diesen, von diesen 1000
ja
Stickern nur noch 70, 80 Sticker übrig
Jahre
sind.
Das sind mehr als 70, 80, die ich noch habe.
Tja, es gibt Sticker auf jeden Fall. Ich habe auch noch 2, 3
Sticker.
Bestimmt irgendwo. In der Sofaritze.
Das ist, will keiner wissen, wo die vorher waren. Also echt sexy.
Whoops.
Wer da schon alles draufgelegen hat auf dieser Sofaritze, möchten wir auch alles gar nicht wissen.
Ob
ja,
ich überhaupt
ist,
ein Sofa habe
vielleicht
oder
war
nicht
der Storm in da drauf.
Es ist bald wieder Kongress, kommt vorbei, wir sind auch da, wir gucken mal, dass wir wieder vor Ort irgendwie Sendungen, Interviews, irgendwas machen. Wenn wir mehr wissen, informieren wir euch und wir machen bestimmt wieder Hörertreffen und ja, genau. Habt Spaß. Sozusagen. Also der Markus kann auch erzählen, der war ja auch gerade auf so einer Art Kongress.
Ja,
Konferenz.
Also auf einer kleinen Entwicklerkonferenz.
Ja.
Genau, auf der Basel One. Das war ein
war
schönes Event.
Ja, was war da? Was kannst du dazu noch? Willst du da
ich
noch
hab,
ein paar Worte sagen?
Ja, ich habe nicht viel, also es war nur eine Tageskonferenz, so Konferenzen gibt es ja in mehrtägig oder als Tagesevent. Das war jetzt ein Tagesevent, war sehr gut organisiert in der Markthalle in Basel und das ist so eine große Halle, wo so budenmäßig Essensstände sind und drumherum gibt es Sitzgelegenheiten. Da kann man also mittags auch ganz gut hingehen, wenn man in der Nähe arbeitet. Und dann gibt es aber zusätzlich zu diesem Zentrum von dieser Halle noch da Räumlichkeiten drumherum, wo man rein kann. Und die hatten dann einen Teil dieser Räumlichkeiten so abgegrenzt, dass die Konferenz da stattfinden konnte und die Vorträge dann in diesen Seitenraum stattfinden konnte. Was insgesamt eine sehr entspannte Atmosphäre war, dass man da einfach, es gab dann Essensmarken für die Teilnehmer und dann konntest du dir irgendwo an einem der Stände was zu essen holen zum Mittag. Und dann zwischen den Vorträgen war immer genug Zeit, dass man einen Kaffee nehmen konnte und sich zusammensetzen konnte und ein bisschen Themen aus den Vorträgen diskutieren konnte. Und das war sehr rund. Auch inhaltlich hat es Spaß gemacht. Es gab aus Web-Mobile Software-Engineering einen guten Querschnitt an Themen. Ich habe selber nicht so viele gesehen, weil ich zwei Vorträge hatte. Ich bin für jemanden angesprungen, der krank geworden ist. Und dadurch war ich dann relativ angespannt, bis ich dann meinen zweiten gehalten hatte. Ja, genau.
Okay, und ist das ein jährliches Event, oder?
Genau, das war jetzt die dritte Ausgabe. Und wird definitiv nächstes Jahr wieder stattfinden. Und wenn man Lust hat, mal 2-3 Tage in Basel zu verbringen oder sowieso in der Nähe wohnt, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Also die Vorträge waren hochwertig, wie ich gesagt habe. Die Website ist auch noch online, basel1.ch. Da kann man das Projekt nochmal, das Programm nochmal im Nachgang nach anschauen. Und für nächstes Jahr, glaube ich, wird wieder ein bisschen größer und ein bisschen hochkarätiger, bin ich mir sicher. Das Organisationsteam hat sich da echt gefunden. Die stellen da ordentlich was auf die Beine.
Wie viele Leute waren so ungefähr da? Also
das an die 200, würde ich schätzen.
Okay, also.
Genau, klein, also ist noch Anfang. Überschaubar, genau. Mhm. Aber für so ein Tagesevent genau das Richtige.
Gut. Ja, dann, wenn ihr Interesse habt, guckt mal vorbei. Dann kommen wir zum Laserfu.
Ich weiß nicht, ist nur so ein mäßiger Laserfu, ist nicht sehr viel zu lesen, aber habe ich letztens gebraucht. Geht darum, wie Docker und SC Linux so zusammenspielen, weil SC Linux halt by default für Directories, die ihr mounten wollt in euren Docker-Containern, halt, wenn die nicht richtig getaggt sind von SC Linux, dann geht das einfach nicht. Dann sagt SC Linux, nee, geht nicht. Und da ist beschrieben, was man machen muss und was das bedeutet. Und ja, bin ich letztens reingerannt, als ich einen Docker-Container starten wollte und das dann einfach nicht funktioniert.
Das ist dieses Selinux, ja.
Genau, das ist
das, das, was man deaktiviert, damit Docker startet.
Ja, genau, und irgendwie so.
Du hast dir tatsächlich die Mühe gemacht, das rauszufinden, was
das genau, das ist halt so das Klassische, so, ja, irgendwie Zertifikat wird nicht validiert, so, was muss man machen? Ja, einfach ganze Zertifikatsvalidierung abstellen. So, yes, ja. Irgendwas mit.
Aber Selinux ist da schon echt sehr prädestiniert, ich verlinke immer.
Genau, oder irgendwas so funktioniert nicht, wird geblockt von SC Linux, man schaut halt nicht, wie man es fixt, sondern man disabled einfach SC Linux komplett für alles.
Ja. Also ich verlinke hier ganz kurz den pseudo-satirical Artikel dazu, und zwar ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon vor einer sehr langen Zeit mal gepickt habe. Gucken, wie alt der ist, war wahrscheinlich eine Woche später, wo ich das gepickt habe. Und zwar, Entire Security Conference forgets what C Linux is or does. Vom 9.01.2018, da werde ich es wahrscheinlich eine Woche später gepickt haben. Genau. Ein wunderbarer Artikel.
Ja, das Set and Force Zero.
Genau. Und dann funktioniert es wieder.
Genau.
Okay, wunderbar, dann ist es da auch dabei.
SC Linux ist eigentlich schon eine gute Sache, also kann man nichts sagen.
Warum sind denn die Mimimis unter dem Lesefu, hast du hier schiefgelaufen?
Weiß ich nicht.
Das ist die normale Gliederung.
Das muss so.
Sicherlich keine Kategorie rumgeschoben.
Ja, also ich habe nichts rumgeschoben. Ja,
da bin ich jetzt. Kommen wir erst zum Positiven, dann kommen wir wieder zum Negativen und dann kommen wir nochmal zum positiven Picks und dann ist die Sendung vorbei.
Okay, das was wir bauen
Double,
ja immer,
Double
Sandwich. Hast du doch schon gemerkt, wir so hoch im Himmel hoch jauchzen, so Tode betrübt und damit wir dann am Ende noch so.
Hoch und tief bei uns.
Ja.
Genau. Was ich habe, ist ein Artikel über Certificate Transparency. Ja. Und zwar Certificate Transparency ist ein Programm, was, wenn deine CA dort Teil von ist, dann wird die jede Also es gibt quasi, wie fange ich am besten an? Also, man hat ja das Problem, dass man nicht so richtig gut nachvollziehen kann im Normalfall, was so eine CA, also quasi zum Beispiel so Symantec oder so, anstellt. Welche Zertifikate da ausgestellt werden, für wen und warum und so weiter und so fort. Certificate Transparency ist ein Programm, was genau dieses Problem lösen soll. Da sind nämlich alle teilnehmenden CAs, publishen dort all ihre ausgestellten Zertifikate. Okay. Das ist dann eine Datenbank, die kann man durchsuchen, und dieses Feature kann man natürlich auch nutzen für bestimmte Sachen, wenn man im Bereich Cybersecurity unterwegs ist. Zum Beispiel, wenn man als Firma oder als Teammitglied in so einer Security-Klitsche ist und dort dann einen Penetration-Test für eine Firma ausführen soll. Oder wenn man auf der anderen Seite ist, wenn man versucht, seine eigene Firma zu schützen, dann kann man dort relativ gut und relativ schnell nachschauen, wie sich Zertifikate in der Zeit geändert haben. Dieses Certificate Transparency bietet dir auch die Möglichkeit, Subdomains zu finden, weil für Subdomains werden ja Zertifikate auch ausgestellt, und zum Beispiel in dem DNS Alternative Name steht dann drin, quasi dieses Zertifikat ist gültig für die Hauptwebseite und für diese 5 Unterwebseiten. Und das ändert sich natürlich auch über die Zeit und so. Genau.
Wildcard-Zertifikate.
Wildcard-Zertifikat, genau, für den Ingo. Und wenn man da jetzt hier ingoebel.de reingemacht, dann findet man bestimmt auch was.
Ich hab Let's Encrypt-Zertifikate dafür.
Let's Encrypt-Zertifikate, aber auch erst ab dem 20.01.
Was?
Ab dem 20.01. hast du erst Let's Encrypt-Zertifikate für deine Domain. Das hat natürlich auch schon eine gewisse Aussage. Und da kann man das dann quasi nachschauen. In dem Fall war es Let's Encrypt für den Ingo, aber das kann man natürlich dann auch benutzen, wenn man dann selber Recon macht oder seine Firma schützen möchte. Ich habe da einen Artikel verlinkt, der das so ein bisschen zusammenschreibt. Eine ganz coole Sache auf jeden Fall.
Okay. Cool, ich habe da noch drunter den Subscraper verlinkt, das ist so ein kleines Python-Tool, womit man irgendwie auch alle Subdomains finden kann, und der benutzt dann halt auch irgendwie so. Ich weiß gar nicht, was er alles benutzt. Der benutzt auf jeden Fall so ein paar Services, und es gibt ja teilweise, dass man halt einen DNS-Request macht, und der muss einem das ja nicht unbedingt sagen, was es da alles für Subdomains gibt.
Das sollte er auch nicht. Also wenn er nicht kaputt
ist. Das sollte er grundsätzlich nicht. Dann hast du irgendwas falsch gemacht an deinem DNS. Dann hast du nämlich,
Transfer irgendwas an.
Zone Transfer aktiviert. Nee, aber für alle,
es gibt ja das AnyQuery. Und aber das, da kommt, glaube ich, schon, also da kommen zumindest, glaube ich, ziemlich viele zurück. Weiß ich aber auch nicht so genau, ob das so sein soll oder ob das einfach so ist. Auf jeden Fall, benutzt er hier ein paar mehr Tools rundherum und zeigt dir dann halt alle Subdomains für eine Domain an.
Ja, genau. Die benutzen Census für dieses Zertifikats Subdomain Evaluation.
Ja, auf jeden Fall. Das funktioniert recht gut, habe ich letztens für was gebraucht, und es hat funktioniert.
Mhm, cool. Hast du vergessen, was deine Subdomains waren?
Nee. war so ein Mini-Capture-the-Flag-Dingsy.
Cool. Ja. Vielleicht willst du sie auch mit verlinken. Oder es war ein nur da, oder hast du dieses Capture-the-Flag nur selber geschrieben?
Nee, es war von meiner Hochschule aus. Es war nicht so öffentlich, aber halt irgendwie so, ja, von der Hochschule aus.
Okay, wunderbar. Jetzt kommen wir zu den traurigen Sachen.
Ja, wer hat was zu weinen?
Wer hat was zu
weinen? Jetzt gibt es
zwei Sachen, die wir...
Node in BSD?
Weil, ja, das ist halt echt scheiße.
Ja, Node ist halt echt scheiße, ne?
Warum?
Erzähl mir mehr. Ja, weiß ich nicht, ist alles kaputt. Ist alles kaputt. letztens versuchte ich irgendwie so Node-Ding in Docker-Container zum Laufen zu bringen und das war dann so outed und dachte ich, ja, easy peasy, kann man kurz updaten, kann ja nicht so schwer sein, ich habe es nicht geschafft. Ich habe dann einfach aufgegeben und gesagt, läuft jetzt halt im Docker-Container, ist jetzt halt kaputt. Nicht mein Problem. Und
du hast aufgegeben.
Ja, ich habe einfach aufgegeben. Ich habe einfach gesagt, ist egal, ich mache hier Enterprise Waiting.
Ich hab dafür auch einen Namen, nämlich Wegdockern. Wenn du quasi aufgegeben hast, dann ist einfach nur ein
Wegdocker.
Einfach weggedockert.
Ist das nicht auch völlig valide, einfach zu sagen, das ist mir zu gefährlich, das so auf dem System laufen zu lassen? Ich verpacke das im Container. Also,
ja, also schon klar, aber wenn du aufgegeben hast, dann ist es Wegdockern. Aber prinzipiell kann man sich das natürlich alles immer schön reden. Das ist überhaupt gar kein Problem.
Also die Lösung ist halt einfach, das Ding vielleicht nicht mit Node zu machen oder so. Naja. Auf jeden Fall dachte ich auch hier für FreeBSD wollte ich mir mal Share LaTeX installieren. Das ist
LaTeX. Oder ist es LaTeX? Also ich meine, das könnte auch eine Seite sein für LaTeX-Sharing. Das gibt's ja auch. Ja.
Auf jeden Fall, das ist so wie ein Google Doc-Ding, wo du dann halt LaTeX schreiben kannst. Und dann wird das automatisch gerendert und so. Ist eigentlich ganz cool, aber es ist irgendwie ein Teil ist in Node geschrieben. Und
dann ist vorbei.
Irgendjemand hat das sogar mal für FreeBSD geportet. Aber das ist halt alles irgendwie outdated und es ist irgendwie nie fertig gemacht worden. Und jetzt, ist es halt outdated und nicht supported und so halb fertig, quasi aber halt Müll. Kaputt.
Eigentlich ist gerade.
Genau, ist halt kaputt.
Digital
Sport. Halt Mimimi, weil ich will das halt haben. Und ja, jetzt läuft es halt auch.
Kannst du ja ein echtes Linux installieren.
Genau, jetzt läuft es halt auf dem Linux im Docker-Container. Was ich nicht so cool finde.
Das kann ich verstehen.
Und es ist halt trotzdem Node. Das finde ich, also ist halt auch. Meh.
Das ist natürlich blöd. So, was gibt's noch für Probleme?
Ja, ich will über lizenzbehaftete Dateiformate jammern, und zwar konkret JPEG. Und der Grund dafür ist, dass in OpenJDK den Wandel hinter Java, haben wir hier mal angerissen kurz, ne? Oracle sagt jetzt, in Zukunft müsst ihr für Oracle paketiertes Java zahlen und es ist viel Bewegung in der Szene und alternative JDKs werden aufgebracht und die Hauptentwicklung soll im OpenJDK laufen und das OpenJDK soll das Referenz-JDK sein und nicht mehr so, wie es heute üblich ist, dass wenn du irgendwo Java benutzen willst, du zusiehst, das von Oracle zu nehmen, damit du dir sicher bist, dass alles ordentlich funktioniert. Nun ist es aber so, dass aufgrund von Lizenzbestimmungen OpenJDK keine JPEGs schreiben kann, weil es einfach keinen Encoder dafür hat. Und
Aber hat es denn für andere Sachen Encoder für PNG?
Bildformate, ja genau. Also freie Bildformate kann es schreiben.
Echt? Das ist in der Standard-Library, dass es quasi Bilder rausrendern kann, oder wie?
Ja, ist ja jetzt nicht so absurd, oder?
Naja, stimmt.
Also es ist ja halt auch eine recht umfangreiche Plattform. Und dann finde ich jetzt so ein Bilder-Algorithmus nicht so verkehrt, dass es mit
drin ist. Aber gibt es irgendeine andere Sprache, die im Standard Library Bilder schreibe Features hat?
Standard Library ist, wenn wir über Java reden, jetzt natürlich auch recht weit gefasst, weil bisher das Java JDK und der JRE ja sehr umfangreich war. Und erst mit der neuen Version, wo du dann die Sachen so paketieren kannst, dass tatsächlich nur das dabei ist, was du brauchst, ändert sich die ganze Situation ja. Von daher, war das bei Java nicht überraschend. Und ich denke, .NET spielt da auf einem ähnlichen Level, was den Umfang angeht.
Ja, ich glaube,
.NET
hat auch irgendwelches Image-Geraffel direkt in der Standard-Library drin.
Na gut, es scheint wohl wichtig zu sein.
Ja, auf jeden Fall sind Bilder wichtig.
Genau, stell dir vor, deine SIM-Karte möchte irgendwie Dinge schreiben. So Bilder zum Beispiel.
Du musst doch einen coolen Spruch direkt unter ein Katzenbild setzen können. On the fly. Stimmt. In der SIM-Karte.
Mhm. In der SIM-Karte, genau.
Ja,
in
ja der, direkt. Direkt in kommt SIM-Karte. Direkt vom Baseband einfach so schön. Kannst du bitte lustige Sprüche drunter machen. Quasi direkt mit so mit AI, was dann erkennt, dass das ein Katzenbild ist, runter direkt einen lustigen Spruch. Bam, so sieht's aus. Dafür brauchen wir künstliche Intelligenz, damit die direkt Bilder erkennen kann, wo Katzenbilder drin sind und die noch keinen Spruch drunter haben.
Gut.
Das ist quasi die einzige, eigentlich brauchen wir wegen nichts anderes. Gibt's da schon ein Startup hier, was das quasi ein Baseband offene Firmware macht, damit man so einen Quatsch tun kann oder so?
Bestimmt. Ist halt alles illegal,
kannst
du machen.
Eigentlich könnte das in deinem UEFI laufen, oder? Dass du da so ein UEFI-Modul hast, was quasi immer schaut auf deinem Bildschirm, ob du ein Katzenbild hast, wo noch kein lustiger Spruch drunter ist.
Das wäre cool.
Mit deiner eigenen BTS, mit Open BTS einfach irgendwie hier über Mobilfunk und so.
Ja, also genau, Open BTS könnte es machen, aber ich habe gedacht, wenn ich einen Laptop habe und der zeigt mir ein lustiges Katzenbild an, aber da ist noch kein lustiger Spruch drunter, dann ist es ja eigentlich irgendwas falsch gelaufen. Und das könnte man dann ja gerade ziehen.
Mhm. Automatisch irgendwas Lustiges einblenden.
Mhm. Ja, immer unter lustige
Katzenbilder. Du brauchst erst die Quantencomputer, die dann lustige Quanten da drauf quantifizieren.
Was?
Genau.
Du bist raus.
Gut. Okay. Weiter. Next. Oder?
Ja. Ich habe so eine tolle Webseite gefunden. Ne? Und zwar Paper Airplane Designs. Eine wunderbare Webseite. Und dann habe ich gedacht, geil, baue ich mir so ein Paper Airplane. Und dann ist es fucking US Letter. Kannst du nicht nachbauen. Das ist so ein Scheiß. Verdammte Amis. Ja,
genau. Kannst du den nicht in A4 umrechnen?
Scheiße. Ey. Nee, dann fliegen die ja nicht mal anständig.
Tja, also kann man die Webseite nicht picken.
Ja, deswegen ist mein Mimimi. Deswegen, es war davor bei Pix drin, habe ich gedacht, das kann man niemandem antun, ja?
Nee.
Wer hat denn bitte dieses beschissene Letterformat? Ja,
also, keiner
hat
nur das. Die Amis. Aber die haben auch komische Maße. So. Fuß und keine Ahnung, L-Speiche. So. Sind nicht. Meile.
Knubbels. Ja. 5 Knubbels.
Inch.
Ja, das
ich glaube, keiner kann es von A nach B umrechnen, außer er benutzt halt Google und Taschenrechner oder so.
Außer er benutzt Google. Die einzige Möglichkeit,
um noch zwei Sachen ineinander umzurechnen. Inch in Fuß um. Es ist.
Okay.
Kann auch keiner.
Das stimmt. Nee, okay, gut. Fair point. Kann ich jetzt in Google eingeben.
Ja. Genau. Du müsstest es in Google eingeben. Rechne mir 1000 Fuß in Inch oder so.
Das heißt, wenn Google wegfällt, dann sind
die wissen nicht, wie das geht.
Verkackt, ja. Die wissen, das war's dann. Ja.
Also
die fallen direkt ins Mittelalter zurück.
Ja. Dass sie das überhaupt geschafft haben, da rauszukommen.
Schon. Ja. Und wenn du irgendwie ein US Letter, das ist doppelt so große, gibt's ja auch nicht. A3? In US A3? Gibt's nicht.
Gut.
Kannst du zwei US Letter nebeneinander machen, aber dann sind die so komisch lang, ist ja auch Quatsch.
Ja, du kannst sie auch nirgendwo einheften. Ich weiß noch, ich habe von der Icon damals so einen Brief gekriegt. Man konnte sich ja ganz am Anfang konntest du da ja irgendwie mitvoten und so. Und das ist das einzige einer der wenigen Briefe, die ich halt nirgendwo einheften konnte, weil passen halt nicht in Klarsichtfolien für DIN A4. Passt halt nicht.
Also ich hätte es eingescannt und ausgedruckt. Das wäre dann so. Formatänderung.
I fixed it, genau. Ja, die Sachen sind dann zwar ein bisschen irgendwie in die Länge gezogen, aber hey, dafür.
Nee, nicht in die Länge gezogen, ist dann halt einfach an der Seite was abgestinkst.
Ja, genau, so ein paar Buchstaben links und rechts weg. Ah, nobody cares.
Brauchen wir nicht so dringend. Die können gar nicht so wichtig sein.
Nee, ist nicht wichtig. Brauchen wir nicht. Okay, haben wir genug über US-Letter-Format hergezogen. Kommen wir zu den Picks.
Kickstarter.
Beste Kickstarter.
Genau, Protokoll.
Protokoll.
Das ist so ein kleines Tool, Command-Line-Tool. womit man ASCII RFC-like Protokollheader anzeigen kann. Und das funktioniert halt für die Protokolle, die es halt schon so gibt. Und es funktioniert halt aber auch für Protokolle, die man sich selber zusammen definieren kann. Und wenn man irgendwie Dokumentation für irgendein Protokoll, was man sich selber ausgedacht hat, schreiben muss, kann man hier mit relativ einfach coole das cool visualisieren, halt mit ASCII, und kann das dann einfach in seine Dokumentation rein copy-pasten.
Und das ist auf jeden Fall ein cooler Typ, weil du so tolle ASCII-Schüssel
drin hast. Genau, und wenn deine Dokumentation halt so coolen ASCII-Schüssel drin hat, ist halt immer.
Ist automatisch besser.
Passend
dazu, dazu habe ich auch schon mal gepickt, ASCII Flow. ASCII Flow ist die Webseite, wo du dir solche Flowcharts und Diagramme malen kannst, und zwar als ASCII-Gedingens. Und das ist super, super nice. Genau. Und es sieht super brontalgefährlich aus direkt.
Genau. Und es ist eine Aufwertung für jede Dokumentation.
Mhm. Und du musst dich nicht irgendwie rumkribbeln, entweder mit dir oder mit was auch immer für ein Shit-Tool du gerade benutzt.
Genau, du musst nicht.
Und ASCII Flow ist auch wunderbar, um die ASCII-Dokumente zu malen und sie später mit Dita in schöne Grafiken rendern zu lassen.
Was? Dita?
Dita mit 2a.
Dita.
Ja, dann rufst du Dita an und der macht dann ein schönes Dokument raus.
Genau. Dita steht für Diagram Through ASCII Art. Und die nehmen halt genauso Skizzen, wie man sie mit ASCII Flow malt, und machen da vernünftige Bilder draus. Und das Ganze kann man dann in
ASCII Doctor. Entschuldigung, was sind vernünftige Bilder für dich? Also ich finde ASCII ziemlich vernünftige
Guck
Bilder.
Guck dir das doch mal an, das sieht doch schon echt nice aus.
Komm jetzt, du kannst aus so einem ASCII-Kasten, wenn du da einen vernünftigen Kasten mit Schatten drunter machst, sieht das schon gefälliger aus fürs Auge.
Das stimmt.
Aber es ist halt nicht so Hacker-like.
Ja, Hacker-like.
Also das Schlimmste bei diesen Diagrammen ist, die ja eigentlich zeichnen mit deinem scheiß Arschprogramm, ja, und das ist immer alles Kacke. Und wenn du dir ein ASCII Flow zeichnen kannst und dann macht er dir dann auch schöne Sachen draus, finde ich das eine coole Sache irgendwie.
Genau, und das Ganze, also das, was man in ASCII Flow gemacht hat und dann hinterher schöne Bildchen raus haben will, das kann man wunderbar in ASCII Doctor zusammenführen. Und
was ist ein ASCII Doctor?
ASCII Doc ist ein Format, ist ein Dateiformat. Das ist das bessere Markdown.
Naja.
Nicht naja.
Nee.
Es ist konsistenter.
Und was ist
ASCII? Es ist vollständiger.
Das kann man doch mit XSLT dann von einer Sache.
Natürlich, ja, du kannst hinten dran die Docbook-Toolchain kleben und alles rausrennen, was du möchtest.
Schön. Kannst du nicht einfach Pandoc nehmen? Kannst du immer alles zu einem verkrebeln?
Ja,
das ist ja die Toolchain hinten dran. Es geht ja erstmal darum, vorne ein vernünftiges Dokumentenformat zu haben, in dem man schreiben kann.
Markdown
ist nicht vollständig.
Ja, mag das. Das ist, muss nicht vollständig
und
sein. Es ist vollständig
nicht logisch,
genug.
Es ist nicht konsistent.
Aber es ist besser.
Doch.
Es ist besser.
Konsistent, inkonsistent ist es.
Nein.
Und das reicht ja wohl. Ist so wie YAML. YAML ist auch nicht vollständig konsistent, aber trotzdem ist ganz okay.
Oh je.
Du willst. Ja, was? Ja.
YAML hat Leerzeichen als Syntaxbestandteil. Das ist
wie Python. Kaputt. Und Python ist ja wohl das beste, wo es gibt auf der ganzen Welt.
Sicher nicht.
Was? Du sagst, Python ist nicht das beste, wo es gibt auf der ganzen Welt?
Wir waren noch bei den Pixel, wir waren noch bei den netten Sachen. Warum haut ihr euch jetzt wieder die Köpfe ein?
ASCII Doctor. ASCII Doctor ist ein Ding, was macht es?
Ist eine ASCII Doctor ist das, was dann ASCII Doc Dokumente nimmt und in
irgendwas
anderes rausrendert, genau, in HTML oder...
Wenn du dir keinen Pandoc leisten kannst, weil du da 500 Megabyte für brauchst.
In HTML oder PDF im Default, ja.
Ja, also...
Genau, und ASCII Doctor ist der Rewrite von ASCII Doc. Das ursprüngliche ASCII Doc wurde in irgendeinem Krepelzeug geschrieben und ASCII Doctor ist der Rewrite in Ruby, und da es Ruby ist, ist es auch extrem gut auf der JVM nutzbar alles. Mit JRuby, und es gibt ein Rewrite in JavaScript, damit du es auch im Browser direkt ändern kannst.
Damit du es auch noch mehr schmalen Threads haben kannst. Kannst du auch in JavaScript haben.
Sehr schön.
Okay, ASCII Doc ist quasi die nächste Zukunft.
ASCII Doc ist super für Dokumentationen aller Art. Es ist nicht so mächtig wie LaTeX, aber darum geht es auch nicht. Also genau, man muss einfach gucken, was will ich hinterher in Output haben. Aber wenn man schöne Dokumente haben will und trotzdem einfach schreiben möchte, dann kann man ASCII-Doctor schreiben und dann eine kleine Toolchain bauen, die hinten LaTeX benutzt, korrekt, um dann zu rendern.
Markdown ist halt trotzdem geiler.
Nein.
Doch.
Nein.
Oh, wir haben zwei Leute, die es besser finden, das heißt, es ist richtig.
Ich enthalte mich die Stimme.
Das siehst du?
Es funktioniert
eine Enthaltung,
beides.
Zwei dafür, eins dagegen.
Es funktioniert beides.
Das stimmt, ja. Also, ich mache.
Aber es ist trotzdem besser.
Ich mache ja auch beides, aber ich muss für mich persönlich, ich schreibe lieber Markdown als ASCII-Doc.
Markdown ist halt weiter verbreitet, das ist der große Nachteil daran.
Vorteil.
Großer Vorteil, würde ich auch sagen.
Nein,
der, ja, der Nachteil an der Situation. Der Vorteil für Markdown, ja.
Können ja alle wieder XML schreiben, das war ja viel besser.
Ja, hier, wie heißt das XML, ASCII XML, nee, wie heißt dieser Scheiß?
JSON X?
Nee, XML, wenn du da Schmerz haben willst, Docbook?
Ja.
Ja, Docbook. Holy shit, das ist mein Riesen-Cancer, ey.
Ja.
Dann lieber doch irgendwas ganz anderes.
Ja, also, keine Ahnung. Ist ganz okay.
Es gibt ganze Professoren, die halten da Vorlesungen mit.
Ja, das heißt ja nicht, dass es gut ist. Das heißt nur, dass es, ja, scheiße. Okay, alles geil überzeugt. Vielleicht ist ASCII-Doc voll die gute Sache.
Ist alles gut. Also,
das ist schon.
Solange es Leute benutzen und es gut finden, ist es gut.
Nee, also schlecht ist es definitiv nicht.
Nee, das stimmt nicht. Das kann ja
auch
nicht.
Es gibt auch Leute, die benutzen Emacs, gell? Ja, von dem her.
Nee, das ist ja auch in Ordnung. Es gibt Leute, die benutzen Nano. Und da hast du quasi die Auswahl von guten Sachen und dann benutzt du Nano.
Nee, du könntest ja auch Pico benutzen noch.
Oh! Du könntest auch Ad benutzen. Ja. Das heißt aber nicht, dass es eine gute Idee ist.
Du kannst auch alles mit Z.
Nee.
Nicht?
Genau.
Ja, Z ist ja quasi schon Stream-Ad. Das ist ja quasi schon ein Buchstabe mehr.
Tja.
Wenn es jetzt noch Z geben würde, mit Z vorne, dann wäre es ja quasi voll erledigt. Gut. Haben wir noch was?
Ja, die Single Board Computer Database. Das ist so, wir haben ja das Odroid, habe ich vorher auch kurz geschaut, das Odroid H2. Über das Odroid H2 gesprochen, der Bastelcomputer. Wo zweimal Gigabit Ethernet und so. Und wenn du jetzt spezielle Anforderungen hast, kannst du da halt irgendwie deine Anforderungen eingeben und sagen, ich hätte gern ein Board, das
mindestens so und so viel SATA CPU hat.
Zum Beispiel. Genau, so viel CPU hat oder SATA hat oder irgendwie auf ARM läuft. Wi-Fi. Oder genau.
PC.
Und dann kann man das.
Da kann man sie. Oh, das ist geil. Das brauche ich. Und das USB-C brauch ich auch.
Ist das Beste, wo gibt
ja. Genau. USB-C ist echt okay.
Und dann kann ich hier suchen und dann kommt raus, es gibt leider keine Boards für sie.
Genau. Oder es vielleicht kommt dann halt eine Liste
doch,
raus.
Latte Panda. Ich soll mir Latte Panda holen.
Hier gibt's übrigens auch, wo wir vorher drüber gesprochen haben, 4K-Video.
Kann man auch nach Preis sortieren?
Weil
das hätte ich mir jetzt.
So ein Suchbefehl, wo du nach 4K suchen
ja,
kannst.
Ja, oder bei und Price ist Standard-Einstellung.
Genau.
Price. Ah, Price Range, das ist genau. Nice. 50 Euro.
Sind aber nicht alle, also, ja. Es ist nicht, ich weiß nicht, wie vollständig das Ding ist. Ich glaube, eher so mäßig, aber es sind schon ordentlich viele drin. Und ja.
Ach so, hier Price None heißt, dass quasi alles anzeigt. Ah, da sind Boards mit Preis.
Genau.
Nee, finde ich cool. Eine sehr gute, wunderbare Seite.
Ja, schön. Schön. Gut, dann
habe ich hier auch noch was?
Pika-Track.
Oh, später. Okay. Hier, TPM.js, das fand ich ganz nice. Ja. Und zwar, manchmal kommt man in die Verlegenheit, sich neue Sachen anschauen zu wollen. Dazu gehört eine Technologie, die es schon relativ lange gibt, nämlich ein TPM, ein Trusted Platform Module, was quasi ein
Fritz-Chip.
Der Fritz-Chip. Ein Chip ist, der deine Geheimnisse verwalten kann und den du benutzen kannst, um zum Beispiel irgendwas sicher abzulegen, ohne dass es als File auf deinem Computer rumliegt. Und TPM.js ist quasi eine Webseite, die so ein bisschen beschreibt, wie das Protokoll mit so einem TPM funktioniert, wie überhaupt ein TPM funktioniert, was es ist und wie man das verwenden kann für deine eigenen Anwendungen, wenn du selber mal dazu kommen solltest, quasi Geheimnisse sicher speichern zu wollen, zum Beispiel So ein typisches TPM ist in den ganzen Intel-Plattformen drauf, was auch mit dieser Intel-Management-Engine mitkam und so. Das muss man nicht benutzen, die Management-Engine, aber das Plattform-Module kann man immer noch verwenden, um zum Beispiel deine RSA-Schlüsse da abzulegen oder irgendwas anderes damit zu machen. Genau, die Webseite zeigt so ein bisschen auf, was kann man damit machen. Hat sogar an der Seite, beziehungsweise in den einzelnen Schritten, hat es dann die Möglichkeit oder zeigt dir, wie das Protokoll funktioniert, wie man das verwendet und welches Protokoll darüber fahren würde. Und das ist schon echt ganz cool gemacht. Ja, okay. TPM.js, genau, das andere muss ich mal für später aufheben.
Wunderbar, dann sind wir schon am Ende dieser Sendung 214 angelangt und ja, wir melden uns dann einfach wieder kurzfristig vorher, ob es nächste Woche eine Sendung gibt.
Kurzfristig bis sehr kurzfristig.
Genau, so ein paar Stunden vorher. Ob es eine Sendung gibt, werdet ihr sehen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Oder
Yo.
Sonst wo. Bis
zum nächsten Mal. Oder sonst wo.
Ja. Kann ja auch sein, dass ihr mal nicht am Gerät seid, sondern euch das Schmuddelwetter sonst genießt wo. Oder so.
Aber warum sollten wir das wollen?
Das weiß ich auch nicht. Also vielleicht doch eher am Gerät. Also jetzt, genau, es ist eigentlich die Zeit, jetzt wieder am Gerät zu sein und wieder ein paar Sachen zu basteln, ne? Deswegen haben wir auch hier Bastelcomputer vorgestellt und so. Ich glaube, das ist jetzt wieder da. Jetzt könnte man wieder mal reingehen. War genug schöne Sonne draußen. Jetzt kann man mal wieder. Ich habe auch schon Projekte.
Der Regen ist zurück. Die Straßen waren heute nass. Der Postillion hat vor 3 Tagen schon davon berichtet, dass das die Leute sehr irritiert.
Dass es draußen nass ist, ja. Das glaube ich direkt, genau. Ich mache Smart Home weiter. Also es geht, ich habe schon angefangen. Ich kann jetzt schon meine Lampen, mehrere Lampen hier so vom Webbrowser aus an und ausmachen. Das wird cool. Das wird cool.
Echt? Wie viele hast du?
Lampen?
Wie viele im Haus? Planst du?
Im Haus? Alle Lampen. Wie viel kann ich im Haus an und ausmachen?
Ach du Scheiße. Ja. Ist das eine gute Idee? Das ist jetzt die Frage.
Kannst du uns irgendwie Zugriff geben, dass wir da auch Lampen an- und ausmachen können?
Kannst du irgendwie eine VPN-Verbindung von anderen Leuten abstellen?
Dann kann man das bestimmt machen, ja. Aber warum soll ich dir eine VPN-Verbindung zu meinem Haus geben?
Tja, das wäre prinzipiell eine nette Sache einfach.
naja, man, zu meiner Unterhaltung?
Zu deiner Unterhaltung? Nee.
Schade.
Tja.
Na gut.
Tja. Na dann.
Bis zum nächsten Mal.
Dann ist es, wohl so.
Ja.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Bastelt was.
Warum?
Weil es gut wird.